That's pretty good. We're really on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterbacks. College Football sind wieder da. Woche 0 haben wir schon hinter uns. Und die ein oder andere 0 steht auch noch. Und Woche 1 steht uns unmittelbar bevor. Am Donnerstag. Stehen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stehen die ersten Spiele an. Und wir wollen diese Saison natürlich wieder begleiten mit unseren Sofa-Quarterbacks College Football. Heute so eine gemischte Preview Woche 1. Woche 0, der Mathematiker ist ein bisschen irritiert. Unsere Soziologen in der Runde, die schreiben wahrscheinlich auch über nichts. 30 Seiten. Sie haben schon geahnt, meine Sidekicks sind wieder on. Zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin. Ich könnte diese Woche ganz gut drauf verzichten, aber hilft ja nichts.
Und Christian Schimmel von derdraft.de ist auch dabei. Hallo Christian.
Roses are red, Violets sind blau. Macht ihr weiter dumme Witze, muss ich euch wohl voll verhauen. Einen schönen guten Tag und einen frohen Saisonstart in die Runde. Wir sinken direkt mal
die auf Ibuprofen. Wo sind die Ibuprofen?
Ich nehme Taka für meine Sidekick-Geschichte. Passt schon. Gut, dann schauen wir also auf die Conferences und greifen vielleicht schnell wieder auf, Jan. Wir sollten die Conferences, wie wir sie dieses Jahr sehen, gut in Erinnerung behalten, weil wir wissen nicht, wie lange es noch so bleibt. Zumindest das eine oder andere Team hat sich ja schon umorientiert.
Ja, wollen wir das jetzt auch noch besprechen?
Ja, wir können es kurz nochmal erwähnen, für die, die es jetzt vielleicht vor ein paar Wochen nicht mitbekommen haben.
Wo willst du anfangen? Bei welchen der vielen Realignments? Bei den ganz aktuellen?
Ja, die schon mal offiziell sind. Wir wissen, USC und UCLA haben sich gegen die Westküste entschieden.
Genau, aber es gibt ja noch diverse andere, die anstehen, auch welche von den Mid-Majors in die Power 5 Conference, insbesondere in die Big 12, aber du willst über USC und UCLA reden, das ist vollkommen legitim, ich tue es trotzdem nicht gerne. Ja, eine Big 10, schön.
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Im Nordosten / Mittelwesten, das ist, geht ja ineinander über, wenn man so will, der USA, die großen Seen, schlechtes Wetter, offene Stadien, Regen, Schnee, Kälte, Laufspiel, physische Defense und South California. Nein, das passt nicht. Die beiden LA-Teams passen einfach nicht in diese Conference, aber es ist nun mal so, dass, wissen wir ja nicht erst seit gestern, dass das Geld die Welt regiert. Wir hatten im College Football einfach eine lange Zeit einfach so Säulen, die nicht angetastet waren, das muss man natürlich sagen, die so ein bisschen eine völlige Deregulierung verhindert haben. Das ist mittlerweile mehr und mehr aufgebrochen. Und klar ist natürlich auch, woher der Hase läuft, nämlich die auslaufenden Mediendeals der verschiedenen Conferences, insbesondere der Big Ten. Und die Big Ten hat ja jetzt kurz danach ihren neuen Mega-Deal abgeschlossen. 7 Jahre, $7 Milliarden, ist etwas verkürzt, aber manchmal muss man es eben auf den Punkt bringen. Mit verschiedenen Fernsehsendern, mit Fox, was man kannte, mit CBS, mit NBC, die...
Nicht mit ESPN.
Nicht mit ESPN, die Mitglieds... Programme werden irgendwas, momentan schätzt man zwischen 80 und 100 Millionen Dollar pro Jahr bekommen. Das ist weit, weit, weit mehr als die Pac-12 in irgendeiner Form zu bieten hat. Die Pac-12 hat natürlich auch für US-amerikanische Verhältnisse, nicht nur für europäische Verhältnisse, relativ ungünstige Kickoff-Zeiten. Hashtag Pac-12 After Dark, die natürlich auch ein bisschen verhindern, dass das Ganze noch attraktiver ist. Mal davon abgesehen, dass die sportliche Attraktivität der Big Ten sicherlich auch sonst höher einzuschätzen ist. Anyway, Ja, das ist natürlich der Hauptgrund gewesen für diesen relativ wahnwitzigen Schritt. Wir hatten natürlich jetzt schon einige Realignment-Wellen, wir haben einige Wechsel gehabt aus den Conferences. Die haben aber in einem gewissen Rahmen, mit kleineren Ausnahmen wohlgemerkt, aber in einem gewissen Rahmen immer noch regional irgendwie reingepasst. Mit viel gutem Willen manchmal, was weiß ich, West Virginia oder Colorado in die entsprechenden Conferences. Aber anyway. Nun haben wir einfach, wie soll ich sagen, das komplette Wild West. Jeder kann irgendwo hin. Diese Conferences werden irgendwann überhaupt keinen, wie soll ich sagen, überhaupt keine regionale Verankerung mehr haben. Es wird eben dazu kommen, da müssen wir nicht groß drum rumreden, dass es irgendwelche Super Leagues gibt. Voraussichtlich die SEC und die Big Ten, da die momentan einfach mit Abstand die besten Voraussetzungen haben. Es gibt so viele verschiedene Szenarien, über die wir jetzt diskutieren können. Ob die sich von der NCAA lossagen und ihr eigenes Ding machen, ob sie irgendwie da drin bleiben, aber eben bevorzugt in den sozusagen für die Playoff-Spots, für eine Playoff-Erweiterung, die auf jeden Fall kommen wird, auch da müssen wir uns nichts vormachen, in Frage kommen und so weiter und so weiter. Ja, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Das wussten wir schon länger. Es kommt nur viel, viel schneller, als wir alle dachten.
Ja, Oregon scheint auch einen Antrag gestellt zu haben, ob man denn kompatibel wäre mit der Big Ten, Christian. Und Reise nach Jerusalem, ich habe das Gefühl, ist jetzt ganz groß, im ganz großen Stil gestartet.
So ist es, ja. Und wenn Jan schon den Kapitalismus anspricht, dann möchte ich an der Stelle natürlich auch in der ersten Folge ein soziologisches Werk empfehlen, nämlich die Philosophie des Geldes von Georg Simmel. Der gute Mann wusste schon vor ein paar Jahren einiges in diesem Bereich, aber das sei nur nebenher bemerkt. Es wird sehr, sehr komisch sein. Wir freuen uns alle auf das Matchup im Tennis, 11 Uhr oder um 11 Uhr vormittags, Ostküstenzeit zwischen UCLA und Maryland. Das wird, und da hat Boris Becker vollkommen recht, ganz großes Tennis werden.
Ich möchte ganz kurz noch anfügen, Oregon kompatibel mit ihrer scheiß flashy, wir haben jedes Mal eine neue Uniform, die Augenkrebs verursacht, mit der Big Ten, wo die Jerseys immer noch so aussehen, gefühlt wie vor 30, 40 oder auch 70 Jahren. Nein.
Und manch Football auch?
Ja, aber das macht es doch aus. Das ist doch das Tolle an diesen Conferences. Die Big 12 haben wir Offense ohne Defense. In der Big Ten haben wir oft relativ Fußlammen, nicht alle mittlerweile mehr Offenses, aber halt harte Defenses. Gut, die SEC hat so ein bisschen das Beste aus allen Welten. Aber genau diese Charakteristika der Conferences, die sind doch was Cooles. Klar sind die immer nur natürlich in einer Tendenz zu begreifen, aber dennoch, das macht was aus, das macht ein Gesicht und jetzt ist es irgendwie, ja, wird es irgendwann auch derselbe Einheitsbrei wie in der NFL werden.
Okay, die Begeisterung hält sich also in Grenzen. Nichtsdestotrotz, die Conferences sind erstmal so, wie sie sind. Und deshalb schauen wir auch ein bisschen drauf. Und ja, wo fangen wir am besten an? Alphabetisch wäre es die ACC. Die haben wir die letzten Jahre Clemson vorne gesehen. Jetzt hatte Clemson so ein bisschen Durchhänger die letzten Monate und fast schon Jahre. Und da stellte sich dann recht schnell die Frage, wer ist denn dann eigentlich in der ACC zur Stelle, um quasi das Zepter zu übernehmen, wenn es nicht Clemson ist? Dann wäre die Frage, Christian, wer ist zur Stelle und macht's Clemson oder ein anderer?
Zur Stelle ist grundsätzlich Boston College.
Yes.
Weil Jeff Hafley da einen sehr, sehr guten Job macht und der auch ein Kandidat auf andere Head-Coaching-Positionen war. Wer es definitiv nicht ist, ist Florida State. Vielleicht bald mal wieder. Aber dafür war
Jetzt
das
weint wieder unser
minimal.
Zuhörer, weißt du? Also, keine
Grüße an
Furcht.
Dennis. Wir
Grüße
reden
an
nachher noch
Dennis.
über, wir reden nachher auch über schöne Sachen noch, versprochen.
Ja, über den 1-0-Rekord zum Beispiel.
Drei Runner über 100 Yards, come on.
Von daher, aber wie gesagt, ein 1 zu 0 ist immer grundsätzlich mal der richtige Start in die Saison, aber dazu später mehr. Ja, es ist schwierig. Pittsburgh sollte ein bisschen regressieren. Die verlieren ihre beiden besten Receiver und nicht zuletzt Kenny Pickett, den möglicherweise Starting Quarterback der Pittsburgh Steelers. Wer weiß. Noch ist keine Entscheidung gefallen, auch wenn, glaube ich, alle mit Trubisky rechnen. Miami wird, glaube ich, besser sein. Die haben überall, wo Cristobal hinkommt, und ich finde das ja schräg, so seine College-Hopserei so von A nach B nach C. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch nach der Saison eine absolute Traumschule, wo er schon immer hin wollte und geht dann dahin. Aber er kann halt also rekrutieren wie nichts Gutes. Da ist Potenzial gegeben. Ansonsten zu viele Mannschaften mit Fragezeichen. Also auch gerade die in Anführungszeichen großen Programme. Und ich drehe jetzt erstmal das große Rad. Und dann kann Jan etwas konkreter werden, wenn er Bock hat. Die historisch guten Programme waren in den letzten Jahren einfach eher schwach. Virginia Tech war ein Schatten seiner selbst. Jetzt mit neuem Head Coach bin ich ganz optimistisch. Ich glaube, das ist der Ex im Penn State DC, ne? Jan, dort kannst du noch
Yes.
mehr zu sagen.
Aber halt im
Also
ersten Jahr, ne?
genau, aber
Genau.
da ist halt viel Spannung drin. Und ich weiß nicht, Wake Forest glaube ich auch nicht, dass die nochmal, also ich glaube, dass die competitive werden, aber ich weiß nicht, ob die in der Spitze mitspielen können. Es könnte wieder so der typische ACC-Football werden mit vielen engen Spielen. Mein Favorit tatsächlich bis dato, und damit schließe ich, ist dann NC State, weil die eine relativ gewachsene Struktur haben, Quarterback, dem sie vertrauen können. Die waren die letzten Jahre schon ziemlich gut und hatten ja auch diese enge Partien gegen Clemson. Ja, also ich sehe NC State einen Tacken vorne, aber es ist relativ wide open in der ACC. Und ich weiß auch nicht, wie gut es wird. Unterhaltsam wird es, ich weiß noch nicht, wie gut es wird.
Also in NC State wäre die Atlantic, genauso wie Clemson. Siehst du, also wen siehst du da von beiden vorne? Und B wäre die Frage nach der Coastal, nach der anderen Division.
Ja, fangen wir mit der Atlantic mal an. Also Clemson hat natürlich trotzdem, wir haben natürlich jetzt das große Ding, dass jetzt sage ich schon Dabo Swinney, da war der Wunschvater des Gedanken, dass Brent Venables halt weg ist. Und ups, ja,
Oops.
das war wirklich sehr, sehr,
Volker.
sehr freudsch. Ja, aber anyway, also Dabo Swinney ist natürlich noch da, muss ich halt überlegen, was mit seiner Offense passiert, die im letzten Jahr so grotesk abgestürzt ist. Das lag sicherlich auch an, er halt seine hohen Vorschusslorbeeren auch aus dem Jahr zuvor in diesem genialen Notre Dame-Spiel nicht wiederholen konnte. Die O-Line war erneut schwach. Das Running Game kam dann am Ende so ein bisschen in Schwung mit Shipley, mit ihrem Freshman Runner, der relativ talentiert ist. Die Receiver haben sich nicht gut durchsetzen können. Aber da ist es, glaube ich, wirklich auch das Scheme. Ich meine, wenn du jahrelang irgendwie T. Higgins und einen fitten Justin Ross hattest und hinten drin Trevor Lawrence und Travis Etienne, dann brauchst du nicht so viel hin und her schieben, dann gewinnen deine Spieler einfach die One-on-Ones. Und das passierte halt jetzt nicht mehr. Und das ist denen komplett auf die Füße gefallen. Was dabei ein bisschen unterging, ist, dass die Defense letztes Jahr ja einen Wahnsinnsjob gemacht hat. Man kann es nicht anders sagen. Vielleicht sogar den besten Job innerhalb der ganzen gesamten Karriere von Venables bei Clemson, weil sie eben überhaupt keine Unterstützung durch die Offense hatten. Und die Defense kommt halt, die ist natürlich jetzt, muss man natürlich abwarten. Man hat intern befördert mit Wes Goodwin. Das war natürlich bei Dabo Swinney jetzt auch nicht so überraschend, dass er jetzt nicht sich irgendwo von außen einen großen Namen holt, sondern eben versucht, einen seiner Assistants, also von Venables Assistants zu holen, der eben dann das Ganze so ein bisschen weiterführt in dessen Sinne, wenn man so will. Das muss man natürlich abwarten, ob der dem gewachsen ist. Was man aber sagen muss, ist, die haben halt einfach eine unglaubliche D-Line, die mit Miles Murphy und Brian Breesy, zwei jungen Spielern, die nächstes Jahr wahrscheinlich relativ hoch im Draft gehen werden, Tyler Davis und so weiter, Xavier Thomas kommt vielleicht noch irgendwann zurück, Ohorohoro ist ein super Backup. Da ist Depth da, das wird eine richtig, richtig krachende Line dahinter mit Trenton Simpson, super Linebacker. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber wenn diese Front ansatzweise das hält, was sie verspricht und was sie vom Talent her drauf hat, dann wird die vielen, vielen Teams in der ACC Probleme bereiten. Muss man gucken, was mit der Secondary ist, muss man gucken, wie gesagt, die Offense ist das größere Fragezeichen, aber Clemson ist für mich ganz, ganz dick drin im Rennen erneut. NC State ist für mich auch so ein bisschen der Geheimtipp, da bin ich ganz bei Christian. Du hast es gerade angesprochen, Devin Leary, ein gestandener Quarterback, der im System ist, der ein bisschen underrated ist, hat super Receiver weiterhin, insbesondere mit Devin Carter. Und eine gewachsene Defense, wo jetzt ja auch Wilson zurückkommt, der Top-Linebacker. Da ist es vor allem das Backend, was glaube ich, auf sich aufmerksam machen könnte. Das könnte einfach ein Team sein. Es ist gewachsen. Es hatten mit Dave Doran einen Coach, der da lange dabei ist, ein ehemaliger Mac-Coach, wohlgemerkt. Sollte man auch mal kurz immer fallen lassen. Das könnte in der Tat ganz spannend sein. Ich möchte unser aller Lieblingsteam Boston College nicht ganz abschreiben. Weil sie einfach mit Jerick Hovick einen klasse Quarterback haben. Zay Flowers immer noch, Receiver, der letztes Jahr ja mal eine ganze Menge Hype bekommen hat in der Offseason, immer noch ein guter Receiver ist. Auch sonst in der Offense ganz gut bestückt sind. Und Heffley wird sich um die Defense kümmern. Die ist auch nicht so schlecht. Und von daher, das könnte, also insgesamt, glaube ich, ist die Atlantic, die ja lange Zeit einfach so, okay, geben wir das Ding Clemson, ist gar nicht so schlecht in der, auch in der Depth der Teams, ne? Und Wake Forest gehört da natürlich eigentlich zu. Ist natürlich jetzt unglücklich, dass Sam Hartman, der Quarterback, jetzt ausfällt erstmal, aus medizinischen Gründen, auf unbestimmte Zeit. Alles Gute an dieser Stelle. Aber dass, wenn der dabei gewesen wäre, weil sie ja immer noch mit A.T. Perry ihren Mega-Receiver haben, Donovan Green, der andere große Receiver ist zurück, da können sie wirklich Pitch and Catch spielen. Die haben eine miese Defense gehabt, aber mit dieser Offense, die ja gerade Herr Martin so sehr schätzen gelernt hat, mit dem Slow-Mesh RPOs, das ist, und Zone Reads, das ist immer noch ein spannendes Team. Leider fehlt halt der Quarterback und damit einfach der Anführer. So, das sind von daher, die Atlantic ist deutlich besser geworden. Wir reden auch noch über FSU, versprochen, und die können auch eine Rolle spielen. Das will ich gar nicht ausschließen. Das ist das dritte Jahr unter Mike Norvell. Irgendwann muss es ja mal klappen und irgendwann muss ja auch die O-Line mal ansatzweise wieder im durchschnittlichen Bereich landen. Das wäre ja schon ein großer Erfolg für die Seminoles. Andere Frage, die Coastal ist dieses Jahr sicherlich, also nicht nur von der Spitze her, das hatten wir ja lange mit Clemson auf der anderen Seite, sondern insgesamt ein bisschen die schwächere Conference. Miami kann da auf jeden Fall eine Rolle spielen schon. Die haben halt mit Tyler Van Dyke den Quarterback, der sie eine Ebene höher hebt. Haben eine ganze Menge interessanter Transfers in der Defense gehabt, sowohl von West Virginia, insbesondere von UCLA, also mehrfach Spieler. Das könnte halt relativ, wenn das schnell zusammenwächst, die haben ja ein paar Spieler gehabt, das ist ja kein untalentiertes Team. Wenn Cristobal das irgendwie zusammenkriegt, dann werden die eine Rolle spielen, dann sind sie auch durchaus nicht aus dem Rennen fürs Championship Game.
Ja, einer muss ja aus der Coastal.
Einer muss ja, genau. Und bei Pitt sehe ich auch eher wie Christian, muss man natürlich gucken, was jetzt ist. Auch ne, Addison ist weg, Pickett ist weg und so weiter und so weiter. Sie haben mit Konata Mumfield einen sehr, sehr spannenden kleinen Receiver aus der MAC von Akron, von diesem wirklich absolut beschissenen Team Akron, der die Chance hätte, irgendwo anders zu landen, bekommen. Und Keaton Slovis, ne, der Quarterback von UCLA, vor zwei Jahren haben wir alle richtig, richtig viel von dem gehalten. Dann gab es doch ein bisschen paar Tiefs, ein bisschen Verletzungsprobleme. Vielleicht kommt er ja wieder auf. Das ist ja nicht gesagt. Das ist ein talentierter Spieler und die haben ja in der Defense und insbesondere in der D-Line mit Baldonado und Kenzie zwei richtig starke Spieler. Auch dahinter ist ein bisschen Talent. Das ist ein solides Team. Die haben halt alle ihre Fragezeichen und das gilt natürlich insbesondere auch für Virginia Tech, wo Brent Pry, den ich wirklich sehr, sehr schätzen gelernt habe in den letzten Jahren, der Penn State DC, nun das Ruder übernommen hat. Sowas wird dauern. Und was wir mit dem langjährigen, na, so lang ist es auch nicht, aber halbwegs langjährigen Geheimtipp North Carolina machen, müssen wir natürlich auch abwarten, wie sich da der neue Quarterback Drake May schlägt, also der Nachfolger von Sam Howell. Er hat Josh Downs, damit einen der besten Receiver im College Football. Aber die Defense, glaube ich, darf einem erneut Sorgen machen. Das ist ja aber auch
nichts Neues. Ist mittlerweile das vierte Jahr von Mac, oder?
Es ist das vierte Jahr.
Ja, so langsam.
Jetzt bringst du mich auch durcheinander, dann müsste das vierte jetzt sein, ja.
Ja, ich habe halt das Gefühl, dass der Hype auch so ein bisschen abklingt, bis zu einem gewissen Grad.
Nee, also, irgendwann ist das aber auch normal, weißt du? Also, wenn jetzt drei Jahre nicht so viel kam, wie man erwartet hat.
Nee, vor allem nachdem am Anfang das sich ja ganz gut anließ, dafür, dass es eben, dass er eben ein Team übernommen hat, was ja richtig, richtig unerfolgreich war am Ende unter Fedora. Jetzt, und am Anfang ging es ja gleich relativ gut bergauf, aber dann, ja, nachdem alle Skillplayer außer Howell weg waren, ist man ja so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und nun muss man halt gucken, dass man ohne so einen Top-Core halt gewinnen kann.
Mit OC wegwert hätten die halt die letzten drei Jahre zwei Siege mehr pro Saison gehabt.
Mit OC? Ich? Niemals.
Aber so, die Baseline ist für Longo. Die Baseline ist für Longo.
Ja, da nehme ich lieber einen Kaffee Lungo. Oh, der war wirklich schlecht. Aber gut. Ja, muss ich erstmal einen Schluck trinken.
Vielleicht am spannendsten auf dem Spielplan übrigens das Clemson bei Notre Dame Spiel am 5. November. Clemson NC State am 1. Oktober. Das wichtige Termin für die Atlantic, ja. Und ansonsten bei den anderen klingt das jetzt so, Jan, als würde es eine Wundertüte werden teilweise. Ja, also ich freue mich schon auf das Picking, weil da ist dann alles möglich von Woche zu Woche.
Ja, wir müssen natürlich gucken. Normalerweise wird ja der Blick ein bisschen klarer, wenn man ein paar Spiele gesehen hat und sieht, welche Teams funktionieren. Wir haben das jetzt auf dem Papier, wir haben jetzt neue Teams, da sind gerade auch jetzt natürlich mit den vielen Transfers, da siehst du dann, naja, das müsste eigentlich gut passen, die brauchen oder die hatten, was weiß ich, Schwächen auf Cornerback und haben sich zwei Transfers geholt, die eigentlich ganz gut sind. Muss ja nicht bedeuten, dass das dann entsprechend klappt. Von daher, glaube ich, kriegen wir nach ein paar Wochen dann etwas genaueres Bild, wer jetzt vielleicht ein Contender ist und wer sich vielleicht noch ein Jährchen oder zwei gedulden muss. Übrigens nur ganz kurz, wo wir gerade schon bei Scheduled sind. Dies war schon relativ früh, am 24.09. der Schimmel Bowl. Florida State versus Boston College. Wir werden alle dabei sein.
Schade, dass an dem Wochenende GFL-Halbfinale sind. Ich fürchte, Christian ist beschäftigt.
Ich bin ja im Football multitaskingfähig, ne?
Oh, ich merke, ich glaube übrigens, das ist ein Samstag, an dem ich auch nicht zugegen sein werde. Das heißt, ich werde dieses Spiel verpassen.
Das ist traurig, weil du
so mit Nikola... So können wir nicht arbeiten, was ist das für eine Einstellung hier?
Ja. Naja, Nikola, vielleicht verfolgt er einfach ein GFL-Halbfinale auf der Tribüne, zum Beispiel in Braunschweig. So,
halt
ich,
oh,
sehr unwahrscheinlich.
Oh, Hallo, ja, also wenn du mich in irgendeine Stadt Deutschlands locken willst, würde ich an deiner Stelle nicht mit Braunschweig anfangen. Ja,
Potsdam
anfangen.
Könnten wir an dem Wochenende.
Potsdam ist wahrscheinlich, ja.
Also alles, aber nicht Braunschweig.
Ja, wie gesagt, wenn
Braunschweig beim Football geht, ganz ehrlich.
Das ist mir egal, die Stadt, es ist die Stadt.
Du musst ja nicht, also man kann ja von der Autobahn die Hamburger Straße runter, man muss nicht in die Stadt rein. Also man kann
die Hamburger Straße, das ist da, wo diese berühmt-berüchtigte Tankstelle ist, da werde ich auf gar keinen Fall irgendwo in die Nähe gehen.
Was, die Shell da?
Ja.
Okay.
Kannst ja mal an Spieltagen der Eintracht dort einkehren und vielleicht am besten in Gästefarben, mach das mal.
Ich habe nichts gegen Braunschweig, aber ich meine Braunschweig an Spieltagen der Eintracht. Aber wir driften ab, wir driften ab.
Ja.
ACC-Finale, wenn ich euch heute frage. Christian.
Sorry, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden.
ACC-Finale, wenn ich euch heute frage.
Sorry, ich musste erst nochmal meine Glaskugel ausrichten, immer Richtung Osten in der ACC.
Also von dir aus gesehen ist die ACC Westen, aber ich meine nur.
Nikola, Details.
Also von mir aus gesehen wäre sie gerade aus.
Christian, raus damit jetzt.
Ich setz nicht gegen Miami, tatsächlich. Ich glaube, dass da zu viel Talent ist. Ja. Und dann gib mir Clemson, trotz allem. Der Wunsch wäre ja NC State, aber Clemson. Und Clemson zerstört natürlich dann die Romanze in Miami, sofern man das romantisch nennen will, und gewinnt das Championship Game.
Clemson dann, Jan?
Oh, ja, ich dachte, dass du NC State nimmst, dann kann ich Clemson nehmen. Soll ich jetzt NC State nehmen einfach? Ich meine, meine Tipps sind ja eh für die Tonne, das wissen die treuen Hörer und Hörerinnen schon seit vielen Jahren, von daher sage ich, nee, dann sage ich Clemson. Wenn meine Tipps für die Tonne sind, sage ich Clemson. Ich würde in der Tat, hätte auch vorher gedacht, Clemson gegen Miami ist ein relativ naheliegendes Finale, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Pitt da eine Rolle spielt. Wie gesagt, je nachdem, wie Slovis einschlägt, und Pitt hat dann seinen OC nicht mehr. Ich durfte mir letzte Woche angucken, dass das nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Trotz seiner sehr produktiven Offense bei den Panthers im letzten Jahr.
Ich denke, dass Pitt trotz Slovis schnell an Fahrt aufnehmen wird, aber das wird nicht fürs Finale reichen.
Schnell, Slovis, habe ich da
irgendwas gesehen? Oh, Nikola, bitte. Aber sag mal, wart ihr auf Entzug oder so?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich frage lieber nach. Aber ja. Gut. Also, der ACC-Champion in den Playoffs oder nicht?
Nein.
Gut. Weiter im Text. alphabetisch kommt, weil man es in Zahlen schreibt, dann die Big 12. Das mag dem einen oder anderen jetzt unlogisch erscheinen, aber die Big 10 wird halt ausgeschrieben. Und dann kommt eins vor T. Die Big 12. Wer einen Teil des Teams von Oklahoma vermisst, muss dann abends bei USC einschalten. Da findet er dann wieder die vielleicht die fehlenden Teile. Ansonsten Oklahoma, Baylor, Texas natürlich mit jetzt den multiplen Transfers Quinn Ewers und dann irgendwann auch in den nächsten Jahren Arch Manning. Ja, es gibt viele Themen in der Big 12, nicht zuletzt auch, weil Oklahoma und Texas ja auch zeitnah sagen Tschüss und auf Nimmerwiedersehen. Oklahoma, also ein großer Umbruch. Über Venables habt ihr gerade gesprochen. Der ist jetzt also dort Head Coach bei seinem ehemaligen College. Reicht das für Oklahoma für die Krone, Jan, oder schnappt die sich wer anderes?
Ja, sind auf jeden Fall im Rennen. Ich meine, das ist jetzt kein sehr gewagtes Statement, aber viel weiter will ich mich eigentlich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich sag mal so, Oklahoma wird mehr Fokus auf die Defense legen müssen. Ich meine, das hat Lincoln Riley versucht mit Grinch, mit dem DC von Ohio State vorher, dass er eben jemanden holt, der vielleicht ein bisschen frischen Wind in diese ganzen Big 12 vorsichtigen, soften Cover-4-Defenses reinbringt. Und das hat er auch in gewisser Weise geschafft, aber ist dann doch irgendwo an ein natürliches Limit gekommen. Jetzt haben wir mit Venables halt einfach einen der kreativsten Defense-Köpfe überhaupt. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass er nicht zu sehr von diesen ganzen Aufgaben, die ein Headcoach so über das engere Spielgeschehen hinaus hat, zu sehr vereinnahmt wird. Weil das, was eigentlich das Tolle war an ihm, ist ja, er ist für seinen Defense-Teil bei Clemson verantwortlich gewesen, hat sich irgendwie in seine Hexenküche gesetzt, da irgendwas gezaubert und am Wochenende konntest du es halt genießen. Das ist etwas, was natürlich jetzt weniger der Fall sein könnte zumindest. Er hat, das ist das Problem, er hat keine schlechte Defense da oder keine richtig schlechte Defense, aber eben eine, die doch ein paar Lücken aufweist. Gerade in der Secondary muss er halt wirklich ein bisschen schauen, was er da mit den Spielern anfangen kann, wie er da vielleicht die eine oder andere Schwäche verdecken kann. Auch vorne, es gibt gute Spieler da drin, aber auch da gab es ja ein paar Abgänge mit Bonito und Thomas und so. Das wird schwierig. Aber wie gesagt, bisschen Talent ist ja da. Oklahoma hat ja auch defensiv jetzt nicht total schlecht rekrutiert. Spannend für die Offense. Einfach deswegen, weil sie Jeff Levy geholt haben als OC, den ehemaligen OC von Ole Miss, also von Matt Corral. Auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen Tape geschaut haben, war das ja eine Offense, die durchaus sehr, sagen wir mal, unterschiedlich von Spiel zu Spiel agiert hat. Die haben in einigen Spielen halt Passgeballer gemacht, in anderen sind sie mit drei Runningbacks den Gegnern Grund und Boden gelaufen und wiederum anderen haben sie gesagt, hier Matt Corral, lauf einfach mal 30 Mal mit dem Ball. Und
ich erinnere mich.
Das Ganze aber immer mit Tempo. Hurry up, hurry up, hurry up. Wirklich sehr, sehr schnell. Und wen haben sie jetzt als Quarterback sich geholt via Transfer? Dylan Gabriel, den Quarterback von UCF, der unter Josh Heupel damals natürlich also die absolute Warp-Speed-Offense gelaufen ist. Das heißt, das müsste eigentlich ziemlich gut passen. Die Offense hat weiterhin relativ viel Talent. Marvin Mims, der Deep Threat Receiver, ist ja geblieben, überraschend, nachdem er sich kurz mal umgeguckt hatte. Theo Weiss ist geblieben und Eric Graham sind einen vernünftigen Running Back. Das, wenn die O-Line hält und die sieht so schlecht nicht aus, dann könnte das eine Offense sein, die trotzdem, auch wenn sie natürlich jetzt eine ziemliche Scheme-Umstellung hat, trotzdem relativ schnell funktionieren kann, gerade eben in der Big 12. Frage ist, wie schnell kriegt Venables die Defense hin und davon wird, denke ich, abhängen, ob sie ganz oben angreifen können oder nicht. Das wäre jetzt so mein Take zu den Sooners. Sind sicherlich einer der beiden großen Favoriten, würde ich schon so sagen. Trotz des anderen, wie soll ich sagen, Matchups im letzten Championship-Game mit Baylor und Okie State, würde ich schon Oklahoma wieder relativ weit vorne erwarten.
Christian, siehst du das auch so? Wenn nicht, wer macht Oklahoma da streitig?
Ja, es ist immer noch viel Talent in der Mannschaft. Das darf man nicht vergessen. Das hat Jan ja auch gerade rausgestellt und auf Venables bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Wir haben mit Dave Aranda gesehen, dass es halt durchaus gut funktionieren kann, wenn jemand, der eigentlich über Jahre geile Defenses auf den Platz gestellt hat. Nochmal, ich habe eh den Eindruck, dass du als Offensive Coordinator halt viel eher einen Shot als Head Coach bekommst als DC. Der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen. Weil, also ich verstehe, warum es so passiert, Aber ich verstehe die Argumentation in der letzten Konsequenz dann nicht, weil letztlich sind es doch ähnliche Aufgaben. Und es geht dann vor allen Dingen um Menschenführung. Ja, Oklahoma ist mit der Favorit. Baylor hat ein bisschen Substanz verloren, auch Richtung Draft, wie natürlich einige andere auch. Oklahoma State ist jedes Jahr ein Fragezeichen für mich. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie finishen können unter Gandhi. Das ist irgendwie so, das ist kein Problem, natürlich. Können sie auch längst nicht so gut rekrutieren wie die Sooners, aber auch das muss man jetzt einfach abwarten, wie das unter Venables läuft. Von daher, also ich sehe Oklahoma ein Stück weit vor Baylor und Oklahoma State. Texas ist mega spannend mit Quinn Ewers. Ich glaube, Jan, du verfolgst es halt noch einen Tacken mehr. Es war einer der meistgehypten College Quarterback Recruits der letzten Jahre.
Ever sogar.
Ever.
Wirklich
Der hat
ever.
auch schon mehr
Also,
Geld verdient als wahrscheinlich
US.
als selbst Reggie Bush als
Ja.
College-Spieler.
Ja. Ja,
Ja.
also, und ich meine, jetzt muss man sagen, dass der Quarterback-Raum von Ohio State halt immer relativ tief war. Stichwort Joe Burrow. Und ich bin wirklich gespannt. Texas kann rekrutieren und hat auch Talent gehabt. Wenn ihnen nicht gerade Kansas irgendwie über den Weg läuft, können die auch eine sehr gute Saison spielen. Das sind für
Und
mich die vier Mannschaften.
Sie sollten vielleicht irgendwann merken, dass die Halbzeit nicht das Ende des Spiels ist. Das hatten wir ja letztes
Ja.
Jahr. Oh, ne? Oh ja, nee, wir haben gewonnen. Ah nee, ist noch eine zweite Halbzeit.
Texas bei
Oh
Kansas
ja.
am 19. November.
Ja, fett im Kalender eintragen, vor allen Dingen der Kollege Salamita. Ich freue mich dann schon wieder, wenn es in unseren in der WhatsApp-Gruppe leicht rund gehen wird. Die sind für mich die Favoriten. Dahinter, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist auch heute das Gerücht aufgetaucht, dass vielleicht nochmal zur Vollständigkeit, also was heißt das Gerücht nicht, sondern die Big 12 ist jetzt schon in Verhandlungen mit den TV-Anstalten bezüglich eines TV-Deals. Und Teil dessen könnte sein, dass Texas und Oklahoma schon 2024 in die SEC gehen. Und das wird halt über dieser Konferenz schweben, zumal es ja jetzt ehrlicherweise, nachdem die beiden weg sind, noch keine Antworten gab. Also
Aber
die
was zahlten wir
Pac-12
denn
kann
da so?
ich
20 Euro oder?
nicht.
Was zahlten wir denn da so, wenn die so weg sind? 20 Euro?
Ja, wenn es 20 Euro sind, kaufen wir bitte die Rechte, Nikola. Ernsthaft.
Irgendwann
Also,
zusammen.
Dann
das hat
setzen wir
ja
aber erstmal überall vernünftige DCs ein, ja?
Einverstanden.
Außer bei Baylor.
Ja. Der Punkt ist, es ist ja im Realignment danach noch nichts Fixes passiert. Also weder die Pac-12 hat die Big 12 gefressen noch umgekehrt. Von daher, das ist jetzt so ein bisschen Mikado, wer den ersten Move macht, verliert. Und also ich bin gespannt, sportlich wird es, glaube ich, interessant. OU der Favorit. Aber eben auch mit einer Menge Fragezeichen.
Gut, wir haben auch noch andere, wir haben auch noch einen interessanten Namen in der Big 12, Jan.
Nee, sag.
Nicht? Was wie?
Doch, sag. Ich wollte nur auch noch kurz was zu Texas sagen, weil
Ach
Christian
so,
mich
dann sag
darauf
Texas, dann
direkt
was
so.
sagt er denn, dann schieben
Weil
wir.
Texas, also ne, man muss das nochmal vielleicht, also bei Quinn Ewers muss man das vielleicht nochmal holen. Der hat das perfekte, in Anführungsstrichen, 1.0000 Recruiting Rating bekommen. Das insgesamt, glaube ich, weiß ich nicht so, ich 7, 8 Spieler in der Geschichte dieser Composite Rankings bekommen haben. Ein Quarterback, nämlich Vince Young. Texas Quarterback. Und das heißt, der Hype ist in der Tat einfach abstrus groß. Und das ist natürlich auch etwas, was strahlen kann. Du hast es gerade angesprochen, Nicola. Arch Manning hat für Texas committed. Wenn jetzt aber Ewers hier komplett abreißt, dann kann es durchaus sein, halte ich nicht für ausgeschlossen, dass sich Manning nochmal umgucken wird, weil er dann weiß, na gut, die nächsten 2 Jahre, beziehungsweise dann ja nur noch das nächste Jahr, ist er nicht dran. Ewers hat ja eben diesen einen kleinen Zwischenstopp bei Ohio State gemacht, dort sich eine goldene Nase verdient und ist dann in seine Heimat zurückgekehrt.
Ja,
Aber
aber
diese
dass aber
Offense.
das US Star war, wusste er ja schon, als sich committed hat. Also wie die Musik laufen
Naja,
wird, kann man sich ja
natürlich.
denken.
Natürlich, aber das ist ja das Spannende immer, dass Spieler das oftmals nicht tun, weil sie ein so großes Selbstbewusstsein haben, dass sie denken, sie spielen eh. Das ist immer wieder, dass Spieler auch bei noch zu einer Zeit, wo das wesentlich schlechter ging mit dem Transfer hin, dass sie dann halt gerade Quarterbacks irgendwie sich für ein Team entschieden haben, wo es gerade Vater hatte, der ziemlich überzeugt hat. Da habe ich mich auch mal gefragt, warum, aber so ist es immer mal wieder gewesen. Aber diese Offense, die muss eigentlich. die muss richtig zünden. Ne? Wenn Juas auch nur ansatzweise das zeigt, was sein Talent offensichtlich ist, und natürlich muss man auch sagen, bei Juas gibt es ja nicht nur das Talent, sondern auch die Optik. Mit diesem wunderschönen Fukuhila ist er natürlich sowieso Nummer eins. Wenn er ansatzweise das zeigt, dann werden und Sark eine Offense bastelt, das, was er ja durchaus machen kann, was er bei Alabama gezeigt hat, kreative Offense, die ihren Quarterback featuret, die aber auch die Skillplayer featuret, mit Bijan Robinson, den wahrscheinlich besten Back des Landes, mit seiner Explosivität, seinen Gamebreaker-Fähigkeiten, aber auch seinen Receiving-Skills, den kannst du ja überall hinstellen. Der macht auch als Slot, macht er eben den Slot-DB nass. Xavier Worthy, der eine super, super Saison gespielt hat, als Speedster, also als Deep Threat, ein mega talentierter Receiver, zwei super Tight Ends, Billingsley, der ein bisschen enigmatische, sag ich mal, von Alabama, der da in Saban's Dockhaus gelandet ist, als Receiving war für Sanders. Der Rest des Receiving-Kurses ist gut. Wenn die O-Line halbwegs hält, dann kann das eine super Offense werden. Klar, US ist natürlich immer noch eine Wildcard, der hat noch keinen einzigen Snap genommen, aber dennoch, da ist die Frage, kriegt die Defense irgendwas gebacken? Weil das war natürlich letztes Jahr auch wieder das deutlich größere Problem, auch nicht zum ersten Mal bei Texas. Wenn die Defense durchschnittlich ist und die Offense das verspricht, dann ja, dann wird Texas auch Oklahoma gefährlich und in einer vielleicht, sagen wir mal, dieses Jahr ein bisschen schwächeren Big 12, weil einfach die Teams im Umbruch sind, die Top-Teams und die letztes Jahr erfolgreichen Teams doch ein bisschen ein paar mehr Abgänge haben und vielleicht einfach nicht die Manpower haben dahinter an Talent, um das so sofort wieder aufzufangen, wie das vielleicht in Alabama, Georgia, Ohio State oder ähnliche können. Dann ist Texas natürlich auch da ganz dick im Mix dabei. Ich hoffe aber allein für die, sagen wir mal, für den Humor dieses Podcasts, dass es anders kommen wird.
Be careful, welches what you wish for.
Ja, besser als wenn Sal singt. Das war immer noch der absolute, der tiefere Tiefpunkt dieses Podcasts, als er da angefangen hat, die Eyes of Texas zu singen. Das möchte ich nie wieder hören.
Ich fürchte, wenn die...
Du wolltest gerade noch ein anderes Team ansprechen.
Wenn die Big 12 gewinnen, kommen wir da nicht drum rum, aber ja. West Virginia, JT Daniels.
West Virginia, ja, also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die dieses Jahr irgendwie eine größere Rolle spielen. Da ist ja eine ganze Menge abgewandert. Neil Brown ist ja auch relativ stark unter Beschuss. Die haben wirklich viele, viele Spieler aus dem Portal verloren, haben ein bisschen was dazugekommen, aber insgesamt ist, glaube ich, das Saldo ist deutlich negativ. JT Daniels ist natürlich eine große Nummer, keine Frage. Aber natürlich auch schon so Damage. Virginia, glaube by the way, halte ich gerade, weil die ihren DC verloren haben und eine ganze Menge Spieler gerade, also im Grunde genommen die ganze Back 7 ist weg, einer sehr guten Defense, einer sehr guten Big 12 Defense. Da ist nur noch die Line da, die ist auch weiterhin grandios. Aber alle Linebacker und D-Backs sind weg. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass da uns geht, weil dafür ist die Offense zu inkonstant mit Spencer Sanders. Das wird, glaube ich, nichts. Baylor vielleicht so viel verloren. Und die haben immer noch ein Scheme, was mehr über Scheme als über das Talent des einzelnen Spielers kommt in der Defense. Ja, also das ist ein unangenehmer Gegner. Das wird immer ein unangenehmer Gegner sein, der Randler. Aber momentan denke ich, das Pendel ist doch wieder ein bisschen mehr zum Talent der Top-Teams umgeschwungen.
Das heißt, im Big 12-Finale, wo ja nicht nach Conferences gearbeitet, nach Divisions oder Conferences, wie man es nennen will, gearbeitet wird, sondern stumpf nach Tabelle 1 gegen 2 sehen wir, Christian.
Sorry, die erste Teil, Internet war kurz weg, der erste Teil der Frage habe ich nicht gehört.
Jedes Mal, wenn die Fragen zu den Championship Games kommen, bist du weg.
Ah, zu den Championship Games.
Ja,
ja.
Big 12. Oklahoma, ich bin langweilig, Oklahoma.
Gegen?
Baylor. Oklahoma over Baylor. Und auch die Big 12 wird dieses Jahr kein Playoff-Teilnehmer stellen.
Jan?
Ich würde gerne was anderes tippen. Ich würde mich über jede andere Paarung mehr freuen, aber ich komme nicht umhin, aufgrund dieser potenziell unglaublichen Offense zu sagen, OU gegen Texas. Ich möchte es nicht, aber Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass es so kommen wird. Aber insgesamt ist die Big 12 unwägbarer als die letzten Jahre. Und die letzten Jahre gab es auch schon Überraschungen mit Iowa State, mit Baylor, mit Okie State. Von daher warten wir mal ab. Das könnte relativ wild werden. Aber aufgrund dieser Wildheit, der, wie soll ich sagen, von mir vermuteten Wildheit, gehe ich auch davon aus, dass kein Team in den Playoffs landen wird.
Okay, Baylor bei Oklahoma, 5. November übrigens. Und Red River müsste wie immer German Bowl sein, also 8. Oktober. Von daher, ja, gut. Dann, Big Ten. Wir haben den Osten mit Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State. Wir haben den Westen mit Wisconsin, Minnesota, Iowa und ein paar weiteren, die wir vielleicht hier nicht nennen wollen. Ohio State, Michigan, letztes Jahr natürlich der Kracher. Michigan, habe jetzt gesehen, Jim Harbaugh will 2 Quarterbacks einsetzen in den ersten 2 Spielen. Also Cade McNamara soll gegen Colorado State starten und JD McCarthy gegen Hawaii. Und dann, niemand weiß, wie die Zukunft ist, Christian. Das ist biblisch, sagte Harbaugh. Bitte sehr, übernehmen Sie, Herr Schimmel.
So kryptische Anmoderation bin ich von dir ja gar nicht gewohnt.
Ich habe nur Herrn Harbaugh zitiert.
Ja, schlimm
genug.
No
person that's biblical, no person knows what the future holds.
Ja. Erstmal glaube ich, dass wir. Erstmal hoffe ich, dass ich den guten Julius Welchow nicht jinxe. Aber der wird deutlich mehr Spielzeit sehen und sich damit hoffentlich auch für den Draft interessant machen. Bin gespannt, ob er mehr in der Edge-Rolle rutschen wird oder auch wieder über innen kommt. Ich glaube, es wird mehr eine Edge-Rolle werden, weil Ohio State da halt auch mit Ojabo und Hutchinson 2 Leute verliert.
Ja, da hast du dich bei allen Fans unbeliebt gemacht.
Hä? Michigan hat dich verloren, nicht Ohio State.
Ja. Entschuldigung, habe ich Ohio State gesagt?
Ja. Ja, darum meinte ich, du hast dich gerade bei allen Fans aller dieser Teams sehr unbeliebt gemacht.
Nö, das zeigt einfach nur meine mangelnde Expertise für den Podcast und die mangelnde Qualität also des Hosts.
Das ist das Einreiseverbot in Michigan, würde ich mal sagen.
Ja, mein Gott. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Nein, also Michigan hat ein paar Unbekannte.
Detroit ist so schön. Quarterback-Situation. Detroit ist so schön. Egal.
Detroit ist total schön. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe die dieses Jahr nicht. Ich sehe, dass die an 8 irgendwie gerankt sind und bin etwas überrascht, weil ich glaube, dass die im engen Osten eher ihre Probleme haben werden. Ohio State gilt gemeinhin, und das würde ich halt unterschreiben, auch wenn es langweilig ist, als einer der 3-4 großen Favoriten fürs National Championship Game und auch als Favorit im Osten. Ansonsten, es gibt so ein, wie gesagt, es gibt ja Teams, die ein bisschen was vorhaben, Penn State mit einem neuen DC. Das haben wir gerade drüber gesprochen. Und wie gesagt, gerade Michigan ist für mich in gewissen Bereichen eine ziemliche Unbekannte. In der O-Line einen oder anderen Spieler verloren, der wehtun könnte. Also, ja, wer mich letztes Jahr insgesamt positiv überrascht hat, war Michigan State. Auch wenn man von Mel Tucker halten kann, was man will. Wobei, es gab durchaus eine interessante das war ein Artikel im Athletic über ihn, im Kontext der Bürgerrechtsbewegung. Ich druckse gerade etwas rum, merke ich gerade, um es mal auf den Nenner zu bringen. Ohio State ist der Favorit. Dahinter sehe ich halt primär Penn State, Michigan State in Graduierungen der Qualität. Wie gesagt, speziell auf die Spartans bin ich durchaus gespannt diese Saison. Und dahinter Rutgers verbessert die letzten Jahre, Maryland, Indiana gefühlt jedes Jahr für mich im Gegensatz zu Jan eher Wundertüten. Von daher, das zum Osten. Und der Westen ist wie immer ein Punting-Fest und einer muss halt die Division gewinnen.
Ja, und das wäre für dich dann? Also so lange.
Naja, wenn ich von einem Punting-Fest rede, dann muss halt Iowa am Ende gewinnen. So. Zweifel gewinnt Iowa.
Okay. Über den Westen reden wir vielleicht gleich ein bisschen intensiver, aber Jan, fangen wir mit dem Osten an, der halt immer diese 4 Top-Teams hat. Und dann ist es halt mal das Gefühl, Also Michigan State kommt dann immer gut in die Saison und hinten raus. Michigan, Ohio State, wissen wir, ist immer am letzten Wochenende, so auch dieses Jahr, 26. November, diesmal bei Ohio State. Ja, was macht für dich den Unterschied im Osten aus dieses Jahr?
Für mich gibt es dieses Jahr eigentlich nur ein Top-Team im Osten, das ist Ohio State, was nicht daran liegt, dass die anderen Teams schlecht sind, dass Ohio State zumindest auf dem Papier so wahnsinnig gut ist. Also wir haben eine Offense, die meiner Meinung nach durchaus gut ist für einige Rekorde in der Big Ten. Mit Stroud als Quarterback, der halt sich letztes Jahr wirklich super entwickelt hat. Einer der Top-Prospects ist mittlerweile einfach ein Pocket-Passer, der den Ball gut verteilen kann, der wahnsinnig akkurat ist, der alle Ebenen des Felds bedienen kann, jetzt nicht den Monsterarm hat und auch nicht die größtmögliche Mobilität, aber das braucht er halt nicht unbedingt. Ein Receiver-Core, was zwar zwei First-Rounder verloren hat und trotzdem nicht wesentlich schlechter sein müsste oder dürfte, was abstrus klingt, aber wenn du halt den zweiten und dritten Receiver verlierst und mit Smith und Jigba halt den besten eigentlich immer noch bei dir hast, der im Slot einfach alles nass gemacht hat. Ich bin ein bisschen gespannt, ob sie ihn auch mehr aus dem Slot rausbewegen. Letztes Jahr hatten sie mit Wilson und Lave halt draußen einfach zwei gute Outside-Receiver, die auch gestandene Outside-Receiver waren. Da musste man halt den jüngeren Smith und Jigba nicht unbedingt viel hin und her wechseln lassen. Könnte sein, dass er ein bisschen mehr geschoben wird, aber letztlich ist der Innen natürlich auch ideal mit seinem Route Running, mit seinem Verhalten nach dem Catch, weil er genau da eben auch die Lücken findet. Marvin Harrison Jr., der Sohn von Marvin Harrison, der aber ganz anders aussieht und spielt als Marvin Harrison, weil er einfach ein ganzes Stück größer und ein ganzes Stück physischer ist, hat im Rose Bowl angedeutet, dass der halt ein Monstertalent ist. Dahinter haben sie mit Ekbukan, Speedster, mit Julian Fleming, nächsten, ich glaube, der war auch ein Five-Star. Also dadurch, dass Brian Hartline, der Receiver-Coach, da einfach das absurdeste Talent rekrutiert, Jahr für Jahr, muss es nicht mal so schlimm sein, wenn die Spieler dann in die NFL abdüsen, weil dann die da hinten warten ja auch schon vielleicht ein, zwei Jahre, ne? Die sind jetzt dran und danach werden die nächsten dran sein. Und das wird, solange der da ist und solange Ryan Day da ist und solange diese Offense so läuft, immer weitergehen. Dazu haben sie halt eine super O-Line erneut, ein Top-Running-Back mit Travion Henderson, der einfach ein krasser Big-Play-Runner ist, der, wenn der irgendwo eine Lücke hat, dann ist er halt weg. Wo willst du diese Offense stoppen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die sieht für mich schwer zu bezwingen aus. In den letzten Jahren hatten wir immer wieder Probleme mit der Defense, insbesondere mit der Run-Defense. Jetzt haben sie sich halt mit Jim Knowles von Okie State halt einen Top-Koordinator meiner Meinung nach geholt. Das wird einen Moment brauchen, weil der eine ganz andere Defense spielt als die vorher gespielt haben bei Ohio State. Der spielt immer Big Nickel mit drei Safeties, die sehr spezifische Aufgabenbereiche haben. Ohio State hat vorher die Safeties relativ weit aus dem Spiel genommen, eine Zeit lang sogar nur mit einem gespielt und dafür in der Base mit drei Cornerbacks. Das wird halt eine Umstellung sein. Sie müssen gucken, dass ihre super talentierte D-Line endlich mal mehr durchkommt. Das heißt, da muss Konstanz rein. Die Linebacker, da gibt es einen riesen Pool an Kandidaten. Da können Sie die ersten Spiele schön rumtesten, so ein bisschen wie Harbaugh bei seinen Quarterbacks, nur vielleicht mit ein bisschen anderen Wording. Anyway, das ist, also wenn der Knowles diese Defense auf einen leicht überdurchschnittlichen Bereich bekommt, dann ist Ohio State für mich ein ganz, ganz heißer Meisterschaftskandidat. Und ich würde sie nicht weit hinter Alabama einordnen, wenn überhaupt. Also mit dieser Offense bist du ganz, ganz oben dabei. Und darum glaube ich auch nicht, und das hat nichts mit der Qualität der anderen drei vermeintlich Top-Teams zu tun, dass die da nicht keine Chance haben werden. Also Michigan hat beide Koordinatoren verloren. Sie haben versucht, möglichst einmal einer internen Beförderung, einmal quasi einem Scheme-Fit halt neue Koordinatoren ranzuschaffen, die eben Kontinuität gewährleisten, die genau diese Offense und Defense so weiterlaufen lassen. Ich weiß nicht genau, ob das in der Offense nochmal so klappen kann, weil das hat einfach, da hat alles gepasst. Die hatten die beste O-Line des Landes, nicht die talentierteste, aber die als Einheit beste. Da sind ein paar Spieler abgegangen. Sie haben sich jetzt einen interessanten Transfer auf Center dazugeholt. Nur normalerweise kriegst du das nicht wiederholt und sie haben halt mit Hassan Haskins nicht mehr diesen Bell-Cow, ne? Sie haben einfach ja einen Powerback gehabt, der Ball und Uhr kontrolliert hat und eben dafür gesorgt hat, dass McNamara, der Quarterback, letztlich ein bisschen Verwaltertätigkeiten haben musste. Und das wird jetzt, glaube ich, mit den kleineren Backs nicht mehr funktionieren. Die müssen sie mehr ins Passspiel einbinden. Das bietet die Chance, die Offense ein bisschen zu öffnen. Vielleicht eben auch mit dem zweiten Quarterback JJ McCarthy, der das größere Talent ist, bessere Arm und halt auch sehr mobil. Das heißt, da könnte man eben auch Quarterback-Läufe ein bisschen einstreuen lassen. Im Receiving kriegen sie ihren besten Mann Ronnie Bell zurück, der letztes Jahr nach dem ersten Spiel da rausgefallen ist. Der Rest sieht okay aus. Das kann eine vernünftige Offense werden. Die muss vielleicht ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anders designt werden, aber die ist jetzt trotzdem natürlich nicht vergleichbar mit dem, was Ohio State da hat. In der Defense das größte Fragezeichen. Ihr habt es angesprochen. Hutchinson und Ojabo müssen ersetzt werden und das Problem war, dass Michigan außerhalb der beiden ungefähr null Pass-Rush hatte. Wenn Ojabo vom Feld war, war die Position quasi ineffektiv. Und das war bei anderen Teams nicht so, die Top-Rusher hatten. Denn hier ging halt nichts ohne die beiden und darum war Michigan auch kein besonders starkes Team im Pass-Rush. So seltsam das klingen mag. Da muss halt unbedingt was passieren. Keine Ahnung wer, aber mindestens einer muss da richtig durch die Decke gehen. Denn sonst wird das auch mit der Defense, dieses Spiel mit der vielen Man-Coverage hinten schwierig. Die haben eine gute Secondary, ziemlich gute sogar. Aber wenn es vorne gar keine Hilfe gibt, dann wird das schwierig. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, die müssen dann gegen die Ohio State Receiver antreten und CJ Stroud hat alle Zeit der Welt. Das wird schwierig. Wie gesagt, das ging letztes Jahr nur, weil die beiden Edges da halt Terror gemacht haben. Michigan State, was habt ihr gegen Mel Tucker? Muss ich erstmal fragen. Ich finde den eigentlich ganz okay. Ist der so unsympathisch irgendwie?
Ich habe nicht gesagt, dass sie unsympathisch sind. Ich dass es zum Ende hin immer, ja.
Ja, das.
Nein. Ich habe gar nichts unsympathisch. Das gibt eine bemerkenswerte Story zu Mel Tucker in dem Athletic, was mich eher positiv auf ihn blicken lässt. Ehrlich gesagt, ich bin ja nicht biased oder so. Das war eher eine bemerkenswerte Story, wo es tatsächlich darum ging, dass.
Okay. Man kann von ihm halten, was man will. Es klang so hart.
Ja, es ist ein negativer. Nein, man kann sportlich von ihm halten, was man
will. Ach so, ja, okay.
Da gibt es einige Fragezeichen, wobei ich finde, dass er schon MSU in ein paar Sachen stabilisiert hat auf einer charakterlichen Ebene. Ich kann ihn natürlich nicht einschätzen, aber das, was ich da gelesen habe, klang auf jeden Fall sehr gut und sehr, nicht so nach Scheuklappen. So, sondern im Gegenteil sehr nachdenklich. Und
er rekrutiert natürlich auch stark, jetzt rein sportlich betrachtet, zudem.
Ja.
Ja, aber deswegen, spannend ist. Ja,
nee, sag du. Das kann halt sogar nochmal über das Level hinausgehen. Es wird immer schwierig sein, die zu ranzugehen und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dieser Playoff-Run, wo sie Ohio State im letzten Spiel halt schlagen und dann halt von Alabama abgeschossen werden. Aber hey, immerhin Playoffs.
Zu 0, wenn ich mich erinnere.
Ja, das war nicht schön, aber immerhin da mal hingekommen, ja, und. Ich, wie gesagt, es ist ein Programm, was ich jetzt, wie gesagt, mein Fansein existiert ja nach wie vor nicht im College Football. Aber das ist, wenn du mir sagst, welches Programm schaust du dieses Jahr in der Big Ten eher an, dann wäre es vermutlich Michigan State.
Was höre ich denn da? Nein, aber kurz vielleicht auch mein Take zum Team. War eine super Überraschung letztes Jahr, hat ja keiner damit gerechnet, dass sie so steigern, dann New Year's Six Bowl erreichen, die den auch gewinnen. Wenngleich das dann gegen ein picketloses Pitt war. Ich habe mich nicht versprochen dabei. Pickelloses Pit. Wunderbar. Jedenfalls glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnlich gute Saison werden wird. Sie haben halt in der Offense müssen natürlich Kenneth Walker ersetzen, der schwer zu ersetzen sein wird, weil er der beste Running Back des Landes war. Sie haben sich zwei spannende Spieler geholt mit Broussard, dem kleinen Wühler von Colorado und Jalen Berger, ehemaliger Top-Recruit-Slasher-Typ von Wisconsin, der da aber sagen wir mal, nicht der beste Teamkollege war und deswegen sich ein wenig ins Abseits manövriert hat, jetzt eine neue Chance sucht. Aber damit haben sie halt zumindest zwei sehr talentierte Backs.
Berger spielt Running Back.
Ja.
Ist eher ein O-Line-Name, aber gut.
Das stimmt. Aber ich finde...
Naja, wenn Jared er Touchdowns Ors, macht, ist halt ein 50-Burger, ne? Oder?
Nikola, du musst auf die Strafbank... Du musst auf die Strafbank für 5 Minuten. Kein Ton, bitte. Ich hätte gern, wenn wir schon über O-Liner reden, Jared Horst erwähnt, weil jemand mit Nachnamen Horst ist einfach ein sehr, sehr guter Kandidat für eine gute O-Line-Leistung. Nein, die werden wieder mit Lauf, mit ein paar tiefen Pässen, mit sehr viel auch dann schnellem Passspiel Ball irgendwie in die Hände ihrer Playmaker bewegen, insbesondere zu Jaden Reed. Das kann funktionieren. Das Problem ist halt, sie hatten letztes Jahr die schlechteste Pass-Defense des Landes. Und das darf natürlich nicht nochmal passieren, dass man sich hinten, dass man einfach hinten so offen ist, wie es nur geht. Und das auch noch deutlich nach Yards, sodass du als Offense dann natürlich wahnsinnig viel leisten musst. Und gleichzeitig immer gucken musst, wie kannst du die Uhr zumindest ein bisschen kontrollieren, damit du nicht gleich den nächsten fängst. Und eine gute D-Line, das glaube ich, sollte weiterhin passen, trotz ein paar Abgängen. Sie haben sich auf Linebacker sehr viel athletischer gemacht und sie haben sich halt als in der Secondary nicht so viel Transfers geholt, wie ich dachte. Also Tucker ist ja immer noch jemand, der sehr viel mit Transferportal arbeitet. Das machen andere nicht so in der Form, gerade nicht, wenn du eben relativ gut bist. Also, sie haben sich Amir Speed geholt, der letztes Jahr ein paar Spiele für Georgia auf Cornerback gestartet ist. Das ist natürlich in der Defense, die Georgia letztes Jahr hatte, schon auch ein Qualitätssiegel. Er hat jetzt sehr große Corners, das ist wohl das, worauf er eher abfährt. Hat den kleinen Outside Starter Richtung Nickel bewegt und muss man gucken. Sie haben auch in der Defense oder im Backfield ein paar vernünftige Spiele, aber das hat halt überhaupt nicht geklappt. Das muss dringend besser werden, dann sind sie irgendwie dabei. Bei Penn State, ja, Penn State hat halt in der Defense, die haben immer noch eine starke Defense, aber die haben halt abstrus viel verloren. Die haben, glaube ich, von denen sind fünf Starter gedraftet worden, irgendwie sowas, fünf, sechs Starter gedraftet worden aus der Defense allein. Das ist natürlich etwas, was nicht so leicht zu kompensieren ist. Sie haben gerade hinten im Defensive Backfield, das ist ja eben auch so ein bisschen die Stärke gewesen, immer, dass sie diese sehr disziplinierte Zone spielen, die man ganz schwer bezwingen kann, wo du vielleicht hier oder da mal Yards und Completions machst, aber relativ wenig Punkte. Da haben sie immer noch ein paar richtig, richtig gute Spieler. Joey Porter als Cornerback, der Sohn von Joey Porter, der, finde ich, irgendwie passt es nicht, dass der Cornerback spielt. Wer Joey Porter mal in der NFL erlebt hat als Linebacker, das ist irgendwie zu soft, aber er ist ein super Spieler. J.J. Brown auf Safety, ein toller Ballhawk, also da haben sie noch ein paar richtig, richtig gute Jungs. Problem ist halt die Offense gewesen. Und ich weiß nicht, ob die Offense jetzt so viel besser ist. Clifford, der Quarterback, wir haben uns die letzten Jahre schon öfter über unterhalten, er ist halt extrem inkonstant. Das Run-Game hat überhaupt nicht funktioniert die letzten zwei Jahre, also wirklich überhaupt nicht. Da haben sie jetzt den Top-Runner aus der Highschool geholt mit Singleton. Das könnte natürlich spannend sein, wenn der dann sofort einschlägt, so ein bisschen Saquon Barkley-mäßig oder so. Man darf ja vielleicht träumen. Aber die O-Line ist auch nicht gut. Die Receiver sind ganz nett, trotz dem Abgang von Jahan Dotson mit Parker Washington im Slot, ein relativ cooler Typ. Tinsley, der von Western Kentucky gekommen ist, von dieser Monster-Offense da. Aber nee, also da bräuchtest du jetzt einfach noch mal ein dickes Upgrade auf Quarterback, bisschen bessere O-Line. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Und vor allem, machen wir es kürzer, für wen dieser Teams, welche Matchups sehen gut aus gegen die Ohio State Offense und gegen das gesamte Ohio State Team? Maryland kann Spaß machen, da bin ich ein bisschen optimistischer als Christian, mit Tuas Bruder, Taulia Tagovailoa und einer krassen kompletten RPO-Offense. Indiana wird ein ziemliches Down hier haben. Rutgers wird hart spielen und das Giano wird ein paar dreckige Siege rausholen, aber viel mehr, glaube ich, ist da nicht drin.
Gut. Dann haben wir Iowa im Westen von Christian schon irgendwie gehört. Im Westen haben wir Wisconsin, von dem wir wissen, sie laufen, wenn sie können, wenn sie nicht passen müssen, auch schön. Minnesota letztes Jahr nur die drei Military Academies, Air Force, Army und Navy, haben weniger Pässe geworfen als Minnesota. Ja, ich habe das Gefühl, so zwischen den drei wird es sein, Christian, oder?
Wisconsin ist vermutlich der Favorit. Einmal mehr. Aber es ist halt, jedes Mal, wenn sie diesen Ball werfen mussten, wird es halt schwierig. Und
es ist halt kalt in Wisconsin ab Mitte Oktober. Es ist halt kalt in Wisconsin ab Mitte Oktober oder in Minnesota oder in Iowa. Da wird es halt kühl.
Ich weiß noch nicht, vielleicht kann Jan mir da, Entschuldigung, da helfen. Mir geht's gut an der Stelle. Was ich von Minnesota zu halten habe, weil die über eine Zeit lang sehr, sehr gut rekrutiert haben. Aber auch da habe ich den Eindruck, so PJ Fleck macht einen guten Job. Der Schluck auf ist da, wunderbar. Deswegen werde ich mich kurz halten. Ziemlich offene Division.
Warte ab, Christian, wenn wir über die anderen reden in der Division, dann kriegt Jan auch Schluck auf.
Der war so naheliegend. Ich habe gerade fast gedacht, jetzt kommt gleich einer. Hast du nicht noch die 5 Minuten stille Bank?
Wisconsin ist der Favorit, aber irgendwie dieses Jahr qualitativ weiter weg als die letzten Jahre vom Westen. Und da mich jetzt gerade der Schluck auf nervt, gebe ich ab.
Ich finde das eigentlich immer ganz witzig, weil es meistens recht unerwartet kommt und manchmal klingen Namen damit relativ spaßig. Aber gut, dann muss ich wohl ran.
Ja.
Oder?
Wahrscheinlich.
Ja, also Wisconsin, es ist halt schade. Sie haben mit Graham Mertz halt den einen guten Quarterback-Recruit damals an Land gezogen und dass der sich dann quasi den Wisconsin-Quarterbacks der letzten Jahre anpasst und die eigentlich noch unterbietet, muss man mal so ehrlich sagen. Das ist natürlich schade, weil wenn diese Offense eben auch zumindest einen kompetenten Quarterback hätte, der den Ball ein bisschen verteilen kann, das muss kein Game-Changer sein, das muss einfach nur jemand sein, der den Ball der Third and Mediums verwandelt, dann wäre da wirklich noch mehr drin. Denn die O-Line ist wieder grandios besetzt, absolut grandios besetzt, womöglich sogar noch mal besser als im letzten Jahr, obwohl ja zwei mit Brass ja auch ein glaube ich, Third-Rounder war das, ne, bei den Rams, weggegangen ist. Aber diese O-Line wird rocken und Braylon Allen, der Monster-Running-Back dahinter, wird noch mehr rocken. Also das ist vollkommen klar. Sie haben halt alle ihre Top-Receiver verloren, den langjährigen Top-Titan Ferguson. Das ist halt dadurch gehe ich davon aus, dass das Ganze noch lauflastiger wird, als das sowieso schon war. So schwer das vorstellbar ist, aber es ist durchaus möglich. Wir haben das bei Minnesota gesehen. Die Defense unter Jim Leonard ist einfach ein Traum, weil die es schafft, mit nicht so wahnsinnig viel Talent unglaublich, unglaublich produktiv zu sein. Und das wird auch dieses Jahr so sein. Sie haben halt ein paar, sie haben ihre beiden Inside-Linebacker verloren, die so ein bisschen Herz und Seele waren mit Chanel und Sanborn, aber da ist wirklich viel da, da ist viel in der Line. Die haben einen super Outside-Linebacker mit Nick Herbig, der so ein bisschen so Richtung Star gehen könnte. Und sie haben halt für die Secondary, wo sie ein bisschen zu viel verloren haben, einen Wisconsin ungewöhnlichen Weg eingeschlagen und sich ein paar Transfers geholt.
Nein.
Von daher, ja, mehrere.
Also hat man in Milwaukee das Internet entdeckt, ja?
Ja, da hat man.
In Madison, schön, Madison.
Da hat man offensichtlich irgendwie, was weiß ich, irgendein Modem sich eingewählt und dann geguckt, ach krass, es gibt dieses Portal. Und da haben sie wirklich vier DBs sich geholt. Und zum Teil ist mit Jay Shaw von UCLA auch wirklich einen guten, der All-Conference war. Von daher, das könnte erneut eine richtig gute Defense werden. Nur es ist halt schade, dass diese Defenses oft ein bisschen verschwendet werden, weil die Offense es nicht richtig hinbekommt. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, können wir natürlich auch das Ganze noch toppen mit Iowa, weil Wisconsin hat eine funktionale Offense durch dieses extrem geile Laufspiel. Iowa hat keine funktionale Offense, weil das Laufspiel nicht gut ist und das Passspiel noch schlechter. Und letztes Jahr trotz Tyler Linderbaum, dem Topcenter, die O-Line auch wirklich mies war. Und dann kommt halt der von mir ja schon öfter gefeaturete Spencer Petras, der Quarterback, der jetzt auch schon wieder zum Starter ernannt wurde, der wirklich die Genauigkeit einer Schrotflinte hat und die Mobilität von, weiß ich nicht, also er hat quasi Zementfüße und kann den Ball nicht genau werfen. Ich möchte das nicht zu böse beschreiben, aber ich frag mich echt, wenn du wie Iowa letztes Jahr eine Top
Also wenn hast, du von Peyton Manning nur die Mobilität hast, ja?
Ja, aber dem späten Peyton Manning, bitte. Genau. Also der Arm ist gar nicht so schlecht. Also das ist jetzt nicht so ein Nudelarm, aber der kriegt es halt nicht in den Ball relativ genau zu werfen. Der Backup ist jetzt auch nicht besser, muss man dazu sagen. Kann man jetzt nicht sagen, ja, die Hoffnung liegt daran, dass der sich entwickelt. Das ist ziemlich desaströs und ich frage mich ganz ernsthaft, ich habe das schon in einem anderen Podcast mal ausgeführt, aber ich kann nicht verstehen, wenn du so eine gute Defense hast und in der Offense merkst, dass der Quarterback wirklich den Ansprüchen nicht genügt. Ich will den gar nicht zu schlecht machen. Das sind ja alles gute Spieler, sonst wären die da nicht. Aber den Ansprüchen an ein Top-Big-Ten-Team nicht genügt. Warum bedienst du da nicht das Portal? Also gut, Kirk Ferentz kann natürlich wirklich sein, dass er noch nicht erfahren hat, dass es das gibt. Also das ist natürlich durchaus möglich. Denn ich glaube nicht, dass der das in irgendeiner Form jetzt irgendwie im letzten Jahr bedient hat. Aber das ist doch auch eine relativ attraktive Adresse für einen Quarterback, der vielleicht irgendwo anders ein Duell verloren hat, also eine Competition verloren hat. Dass er sagt, okay, ne, und sei es halt drum, dass der nicht direkt Starter ist, sondern sich mit Petras und Padilla, den beiden Kandidaten, die da sind, halt dann eben duelliert. Aber dass man da gar keine Auffrischung irgendwie reinbringt, das verstehe ich nicht.
Also im Endeffekt hat Campbell mehr Tackles als die Offense Passyard, ne?
Ja, wahrscheinlich. Denn wir haben halt eine Defense, die wirklich erneut richtig, richtig gut wird. Das Beste, für mich das beste Linebacker-Unit in der Big Ten, wenn nicht sogar mehr bei Offball-Linebackern mit Jack Campbell in der Mitte, mit Benson, der eher ein Tackle-Sammler ist, und Justin Jacobs, der ein sehr, sehr athletischer Cover-Linebacker ist. Der hat eine gute D-Line mit mittlerweile auch ziemlich interessanten Pass-Rusher, Lucas Van Ness, muss man sich merken, ist ein Hybrid, der, glaube ich, richtig steigen könnte. Man hat auch weiterhin eine sehr, sehr gute Secondary, eine sehr gut eingestellte Secondary. Phil Parker, der DC, ist ja ein Defensive Backs Coach, und das ist einfach herausragend gecoacht. Und auch da haben sie eigentlich richtig, richtig gute Jungs. Mit Riley Moss, insbesondere. Das ist eine von vorne bis hinten sehr gut besetzte Defense, die wahrscheinlich einfach verenden wird, weil sie immer auf dem Platz stehen muss. Minnesota, glaube ich auch, die könnten überraschen. Nur bei Minnesota ist das Problem, die haben letztes Jahr, weil das Passspiel mit Tanner Morgan nicht mehr klappte, haben sie sich irgendwann gesagt, wir haben die biggest, baddest O-Line der Welt, ne, unter anderem mit Daniel Faalele, den man ja dann auch in der Draft ein bisschen begutachten konnte, dass der halt nicht die normalen O-Line-Maße hat, sondern nochmal einiges draufpacken kann. Und die haben einfach hinter dieser O-Line stumpf gelaufen. Wisconsin läuft durchaus, hat ein kreatives Laufspiel, relativ viel mit Motions, auch der Titans und so. Die haben einfach gesagt, Mann gegen Mann, ich drück dich weg und hinter uns läuft der Running Back. So. Und das hat relativ gut geklappt, muss man dazu sagen, was aber auch daran lag, dass sie überraschenderweise hervorragende Defense hatten. Ohne die ganz großen Stars, vielleicht von Boy Maffei abgesehen. Ob die Defense das wiederholen kann, ist die Frage, aber das könnte halt, die müssen halt in der Offense irgendwie ein Passspiel hinkriegen. Sie haben ja auch gute Receiver, sie brauchen halt Tanner Morgan wieder in der Form von vor 3 Jahren, dann ist da was drin. Die Defense, wie gesagt, sieht auch im Backend mit Justin Wally, ein super Cornerback, also super jungen Cornerback, 2 tolle Safeties. Das sieht sehr gut aus, wenn sie ein bisschen Pass Rush kriegen noch dazu, dann ist das ein Team, was man beachten muss. Ich glaube aber nicht, dass diese 3 Teams irgendwie deutlich über den anderen sind. Also Purdue ist immer ein Kandidat für eine Überraschung, einfach deswegen, weil sie einen ganz anderen Football spielen, weil es eines der wenigen Big Ten und vor allem Big Ten West Teams ist, die relativ passlastig agieren oder sogar sehr passlastig agieren. Und in der Defense halt nicht dieses Zone und mal abwarten und vorne dicht machen, sondern halt Attacke spielen. Also einfach ein Team, was against the grain geht innerhalb dieser Conference und von daher einfach unangenehm ist. Und dann gibt es ja noch ein Team, bei dem es um alles geht, oder? Dieses Jahr, oder zumindest für den Coaching-Staff.
Ja, wobei, also wenn ich diese Woche die amerikanische Presse so lese, also das scheint ja schon besiegelt, also so quasi. Also die Prognosen sind ja wann und nicht ob.
Wir werden da vielleicht in einem anderen Zusammenhang nochmal drüber reden und beenden jetzt die Big Ten nicht, ohne dass ich sage, dass Northwestern schon ein Spiel gewonnen hat und auch Illinois schon ein Spiel gewonnen hat. Und beide versuchen werden, irgendwie in einen Bowl zu kommen, aber wahrscheinlich mit der Spitze nichts zu tun haben werden.
Christian, weißt du, dass es eigentlich in den gesamten Power 5 Conferences ein Team gibt, das im Augenblick einen 0-1 Conference-Rekord hat?
Nikola.
Ja. Ja, das habe ich peripher mitbekommen, ja.
Ja.
Obwohl ich am Sonntag in Köln war, wo ein sehr, sehr guter Linebacker vermutlich das letzte Spiel seiner Karriere gespielt hat. Aber genauso wie ein Wegwert irgendwann von College Football retiren wird, bei Rory Johnson ist es auch jedes Jahr das letzte Jahr. Aber, ja.
Dafür, Christian, hatte ich einen Co-Kommentator auf dem Ohr, einen gewissen Lorenz Leinweber, den der ein oder andere hier vielleicht kennt, der als Marburg mit 10 Punkten führte, meinte, andere spielen jetzt einen Onside-Kick.
Ja.
Habe ich nicht verstanden. Erklärt's mir.
Ja, ich glaube, es hat keiner verstanden.
Wobei man sagen muss, manchmal ist es in Marburg auch schwer. Aber in dem Fall wäre nicht Marburg schuld.
Aber vielleicht hat Jan noch einfach nicht verstanden, wieso Lorenz schon GFA-Spiele kommentiert und er noch nicht.
Doch, 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 das habe ich schon verstanden.
Wir haben es ihm angeboten.
Nein, Christian, das ist jetzt mein Auftritt. Wir haben am Telefon neulich schon darüber gesprochen, dass ich überrascht war, dass ihr Lorenz mir vorzieht, obwohl ich mich ja nun sehr, sehr oft angeboten habe, aber ihr mittlerweile natürlich, ist ja auch klar, ne, dass Lorenz so ein bisschen mit den besseren Connections nach drüben und so der splashy Hire ist und ich natürlich so ein bisschen die graue Maus. Das muss ich natürlich erst verdauen und vielleicht dauert das jetzt noch zwei weitere Saisons.
Ach so, ja, das ist ja schade. Das ist ja sehr, sehr schade.
Martin, du erinnerst dich an mein Kopfschütteln in Kirchdorf bei dem Relegationsspiel?
Ja. Mhm. Ich habe es gefühlt, ich habe es nicht gesehen.
Genau. Ja. Ja. Immerhin rot-weiße Trikots, das spricht definitiv für die 0- und 1-Mannschaft. Das ist positiv.
In einer Welt, in der ab Oktober nicht mehr auf mehr als 19 Grad geheizt wird, ist zumindest ein Stuhl, da läuft der Strom weiterhin heiß durch. Übrigens, die Abfindung, Christian, für besagten Coach halbiert sich zum 1. Oktober. Ich finde, für uns Katastrophentouristen ist das ein Blick wert.
Zufälle gibt's.
Ja.
Vielleicht ein Schnäppchen.
Falls ihr den Coach meint, über dessen Team wir gerade so ein bisschen implizit reden, das ist natürlich alles für die Hörerschaft jetzt mäßig spannend, ne? Dass wir hier irgendwie um heißen Brei rumreden, aber mit keinem Namen rausrücken.
Ich finde, es wird frostig im Podcast.
Ja, der war jetzt zu mies, Nicola. Also, dass dir nicht mal solche dir zu schade sind, das ist natürlich schon bedenklich. Ja, aber da muss man dazu sagen, dass der gute Herr Frost hat diesen Vertrag zu reduzierten Bezügen mit einem reduzierten Buyout halt letztes Jahr unterschrieben. Das heißt, er hat so ein bisschen auf sich selbst gewettet und gesagt, nein, bevor hier Entlassung und dicker Buyout, ich möchte das Schiff auf den richtigen Kurs bringen, was ihm bisher noch nicht so recht gelungen ist. Allerdings sollte man natürlich noch in einem Saisonspiel darüber noch nicht reden. Und vielleicht verschieben wir das ganze Thema mal auf die Preview-Session, oder? Wollen wir nicht vielleicht mal weitergehen in den Conferences?
Können wir machen. Nur mein letzter Satz dazu. Die gute Nachricht für Nebraska ist, John Gruden hat seit letztem Dezember wieder Zeit.
Damit kriegst du mich nicht so wie Peter damals mit Steve Adasio bei Twitter.
Wäre mal gut. Ja, da ist Herr Wegwert durchdiskreditiert. Aber vielleicht muss Herr Frost einfach lernen, dass der Platt River nicht schiffbar ist. Aber gut, das so viel zum Thema Kapitän. Wir gehen rüber in die Pac-12.
Der war mir jetzt echt viel zu platt. Also.
Wir gehen rüber, wir springen quasi über das Continental Divide und kümmern uns um das, was dann eher in Richtung Pazifik fließt, nämlich um die Pac-12. Die Pac-12, die dieses Jahr entschieden hat, Divisions not interested. Wir wollen die besten zwei Teams im Pac-12-Finale haben, wo sich dann die Frage stellt, nach letztem Jahr, Christian, wir erinnern uns, der Pac-12-Commissioner hat, glaube ich, so alles probiert, was von San Francisco bis Berlin an Bahnhöfen so angeboten wird, um das ganze Elend zu vergessen. Die besten zwei Teams in der Pac-12 in diesem Jahr sind?
In diesem Jahr sind Utah und USC. Der Pac-12-Commissioner, wir haben ja schon im letzten Jahr reichlich zur Genüge den Alkohol an ihn verteilt. Ich fürchte, nach den News, die ja, das muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen, komplett aus dem Nix kam, mit USC und UCLA in die Big Ten. Ich weiß nicht, was er da an Naturalien zu sich genommen hat. Ich gehe davon aus, nur gesetzlich Erlaubte, aber es werden einige gewesen sein.
Also mit Blick auf den neuen Big-TV-Vertrag der Pac-12 wird er wahrscheinlich im billigeren Regal gegriffen haben beim Alkohol.
Ja, naja, aber ihr wisst doch, welches Zeug von mir in den Raum geschmissen wurde und was immer noch nicht getoppt wurde.
Dieses tschechische Produkt, aber ich weiß nicht, ob es hier in den USA. Polnisch. Ich weiß aber nicht, ob es hier in den USA exportiert werden darf. Achso, Slimowitz oder so.
Nee, Spiritus Rectificovani. Ich habe es schon wieder ganz falsch ausgesprochen, aber es ist halt der Trinkspiritus, den ich einmal probiert habe und danach nicht wieder. Aber anderen Leuten eingeflößt hat.
Also schön, dass uns deine Stimmbänder erhalten geblieben sind.
Ihr wisst ja nicht, wie ich vorher klang. Aber ja.
Nach dem Drink wurde er zum Nebraska-Fan.
Das glaube ich nicht, aber sag mal
so, die Stimmbänder. Nee, da hab ich so einen richtig schönen Korn getrunken.
Die Stimmbänder klingen gut genug, um GWL-Spiele zu kommentieren, aber gut.
Na, da wolltet ihr lieber Lorenz haben.
Nein. Also.
Zum Thema.
Ich kann die Mail-Adresse nennen, an die ich beschweren kann. Zurück zur Pac-12, das ist ja so ein bisschen mein Territorium. Utah schafft es jedes Jahr auf ein, irgendwie ganz entscheidend zu stolpern. Schöne Grüße an James Wieder an der Stelle. Und es dann nicht zu packen, USC ist halt mega spannend mit Headcoach-Verpflichtung, mit neuem Quarterback, mit dem besten Oklahoma-Receiver, den man direkt mal mitgenommen hat, weil warum nicht? Ja, Oregon bin ich gespannt, hat doch auch einiges, also ein bisschen was an Substanz verloren. Die spielen aber auf jeden Fall wieder eine Rolle. Washington für mich letztes Jahr eine der eher der Enttäuschung auf der falschen Seite der Skala. Und wie gesagt, ich glaube, dass Utah davon profitiert und deswegen das Endspiel gegen USC erreicht. UCLA, habe ich den Eindruck, ist so ein bisschen auf dem Aufwärtstrip tatsächlich. Geht eher in die richtige Richtung, grundsätzlich. Ja, der Autounfallfaktor, also das Nicola Martin-Team der Woche, grundsätzlich immer die Arizona-Schulen natürlich, ne? Beide. Da ist immer was.
Eine schon mehr als die andere.
Ja, ja, da stinkt der Fisch vom Kopf her.
Oh.
Um die Ecke.
Oh, ja. Kann man gespannt sein. Und ansonsten, ja, Stanford weiter wunderbar ins Mittelmaß unterwegs, aber vielleicht der mit Oregon in die Big Ten, wir werden sehen. Die würden akademisch sehr, sehr gut reinpassen. Ich glaube, Utah wird.
Stanford sportlich in der Big Ten.
Was will denn Stanford? Ja, der Football passt doch.
Der Football passt und akademisch ist das halt ein Asset für die Big Ten. Deswegen glaube ich, dass die eher im Fokus sind als eine Mannschaft wie Cal oder Arizona oder sonst wer. Oder Washington.
Ja, aber Berkeley, Berkeley ist doch akademisch auch okay. Also.
Ja.
Aber Christian, meintest du ein Asset oder ein Asset? Weil vielleicht ist der Commissioner ja schon auf Suche nach anderen Drogen. Das wäre durchaus auch möglich.
Wir helfen ja, wo wir können. Ich glaube, Utah kann gut werden. Ich glaube, Oregon kann eine ordentliche Saison spielen. USC hat eine relativ große Range. Die werden aber relativ schnell ein Contender sein. Und dahinter sehe ich viel Gemischtes. Ja, so ein bisschen. Es gab ja schon irgendwie Spekulationen über eine Fusion oder eine strategische Partnerschaft mit der ACC. Übrigens, diese strategische Partnerschaft zwischen ACC, Pac-12 und Big Ten hat auch wunderbar funktioniert. Vor allen Dingen für die ACC und die Pac-12.
Das war so ein bisschen Team-Marktwert-mäßig, ne? Also.
Naja, es war super. Es war absolut super.
Man freut sich bestimmt auch schon auf die kurzen Busfahrten von Virginia nach Oregon, oder?
Ja, genau. Nicht klimatisiert, weil wir müssen ja Sprit sparen. Keine Ahnung. Ich glaube, dass das relativ gute Chancen für viel Pac-12 After Dark Chaos hat. Und an der Spitze sehe ich halt eben Oregon, USC und Utah relativ klar.
Jan, müssen wir die USC-Spiele um 4 Uhr morgens dann einschalten, um dann die Caleb Williams-Show zu sehen? Weil ich meine, bisher war es ja so, also wir erinnern uns, die letzten Jahre, USC war ja mehr so für Fachrichtung Christian oder mich was, weil Katastrophentourismus ganz groß geschrieben wurde. Kippt es jetzt in die andere Richtung? Und wenn USC diese Pac-12 gewinnen sollte, reicht's für Playoffs?
Naja, ich sag mal so, also an Quarterback-Play und Passspiel hatten sie ja schon ein bisschen was zu bieten in den letzten Jahren immer mal wieder. Das kann man ja vielleicht nicht bestreiten mit Daniels oder Slovis oder auch Jackson.
Ja, aber Tart, insgesamt ergebnistechnisch war es ein Desaster.
Ergebnistechnisch war es ein bisschen, war es gerade jetzt letzte Saison natürlich ein ziemliches Desaster. Die haben zwischendurch aber auch mal fast unbemerkt die Conference gewonnen, was auch immer das wert war. Aber das ist natürlich jetzt ein riesen Boost, ne? Mit Lincoln Riley, Caleb Williams, den er mitgenommen hat, Mario Williams, den Receiver, den er mitgenommen hat, Jordan Addison, den Biletnikov Award Gewinner, den besten Receiver im College Football, einfach mal von Pitt losgeeist, weil man es kann. Und noch ungefähr 250 andere Transfers, die auch alle sehr, sehr gern kommen wollten, weil es ist Lincoln Riley. Diese Offense wird wahrscheinlich relativ gut sein. Ne? Da, vor allem fand ich es auch wunderbar. Ich meine, er wollte Running Backs haben und holt sich Travis Dye von Oregon und Austin Jones von Stanford. Also er machte sich gleich erstmal auch bei
in der eigenen Konferenz gemütlich, ja?
Genau, ja, hat sich wahrscheinlich sehr beliebt gemacht. Gleich, vor allem, ich meine, das sind jetzt, also Dye ist ein netter Speedy Running Back, aber das sind jetzt keine Über-Running Backs, dass du die jetzt unbedingt haben musstest wie ein Jordan Addison. Da hätte man sich sicherlich auch woanders bedienen können, aber er hat gedacht, ich kann's halt.
Moin, ich bin der Neue.
Genau, ich hole euch mal so ein paar Spieler hier weg. Hab eh nicht genug Talent hier bei USC. Ja, Defense ist das große Problem. Wenn die Defense ansatzweise im Mittelmaß landet, dann, das ist jetzt ungefähr das dritte Mal, dass ich sowas sage bei irgendwelchen Teams, dann dürfte USC schwer aufzuhalten sein. Das spannendste Team ist für mich nach wie vor Utah. Einfach deswegen, weil das von Kyle Whittingham so wahnsinnig gut trainiert ist und weil sie eben relativ viel zurückbringen. Im Gegensatz zu diesem Team vor ein paar Jahren, die dann gegen Oregon gescheitert sind im Championship Game, diesmal haben sie es ja besser gemacht. Die kommen halt mit der kompletten Truppe, nicht ganz, aber fast kompletten Truppe zurück mit Cameron Rising, der wirklich ja auch, wie sein Name schon aussagt, im Aufsteigen begriffen ist als Quarterback. Die haben. Ich habe es nicht direkt gemacht, ich habe es nur angedeutet. Die haben mit Tavian Thomas einen Running Back, der wirklich gut ist, der genau dieses Spiel auch, was sie haben wollen, ein Power Runner mit ein bisschen Wiggle, zwei hervorragende Tight Ends, die spielen ja oft mit 12 und 13 Personnel oder so oft wie kaum ein anderes Team, dass sie wirklich ihre Tight Ends die ganze Zeit auf dem Feld lassen. Receiver mehr, aber das braucht es vielleicht auch nicht unbedingt, einfach bei dieser Ball-Control-Offense. Und dann eine Defense, die zwar Devin Lloyd verloren hat, ihren Anführer, wenn man so will, aber die sind letztes Jahr halt mit einer fast kompletten Freshman-Line angetreten, die jetzt eine fast komplette Sophomore-Line ist. Das heißt, die wird besser. Die haben ein sehr junges Backfield, mega talentiert mit Clark Phillips, dem einen Corner, der letztes Jahr fantastisch gespielt hat, aber ist nicht der einzige. Also es ist ein extrem junges Team in der Defense, aber nicht unerfahren. Finde ich, also ich bin extrem gespannt. Jetzt, der Utah selbst ist jetzt nicht der Bundesstaat, der bei mir die größten Sympathien hervorruft, aber was Whittingham da seit vielen Jahren veranstaltet, mit relativ bescheidenen Mitteln, einfach, dass er sich eine Strategie, einen Ansatz überlegt und den konsequent durchzieht und auch nicht zwischendurch wechselt, das nötigt mir Respekt ab, großen Respekt, und die Erfolge sind ja auch da. Ich meine, sie sind halt mal der amtierende Pac-12-Champion und das nicht, weil das Talent dieses Teams so überragend groß ist. Oregon wird spannend mit Dan Lanning, mit dem ehemaligen Georgia. DC wird wahrscheinlich oder vielleicht einen Moment brauchen. Und sie haben Bo Nix. Das bedeutet immer auch ein bisschen Katastrophentourismus, zumindest ab und an. Ab und an gibt es auch echt gute Plays. Aber das macht es ja so spannend. Wenn es immer Katastrophe wäre, wäre es ja langweilig. Es braucht ja dazwischen so die leichte Hoffnung, die immer wieder aufkommt. Oh, Bo Nix könnte doch was werden. Der hat ja echt schon krasse Plays drin. Oh, aber das dann auch. Das glaube ich, könnte ein spannendes Team werden. Die werden weiterhin eine gute Defensive Front stellen, auch ohne Thibodeau. Denen sind halt alle DBs abhanden gekommen, da muss man gucken. Haben sie sich zumindest einen spannenden mit Gonzalez geholt von Colorado, der so ein bisschen als Draft-Hype gerade durch die Decke schießt. Weiß ich noch nicht, was ich davon zu halten habe. Könnte ein spannendes Team sein. UCLA, bin ich bei Christian, ist ein bisschen mit Chip Kelly auf dem Vormarsch. Haben ein sehr, sehr starkes Run-Game und mit Dorian Thompson-Robinson zumindest spektakulären Quarterback. Zach Charbonnet hat letztes Jahr richtig gerockt als Transfer von Michigan. Könnte ganz gut werden, muss man ein bisschen gucken, wie gut die Defense damit spielt. Ja, und der Rest, Washington sicherlich ein bisschen im Umbruch. Haben meinen alten Indiana-Quarterback Michael Penix mittlerweile. Da wird es aber vielleicht noch einen Moment dauern. Washington State werde ich ein bisschen gespannt drauf gucken, weil die mit Cam Ward halt so den absoluten Mega-Quarterback aus der FCS, der halt alles weggeballert hat, sich geholt haben. Das könnte zumindest spaßig werden, aber wahrscheinlich werden sie mit dem Ausgang der Pac-12 ganz oben nichts zu tun haben. Würde mich sehr wundern. Ja, Chaos vorprogrammiert. Man gibt gerade sehr, sehr viel Hype USC und Lincoln Riley. Sicherlich nicht zu Unrecht, weil es ist halt Lincoln Riley. Ob der sofort in die Playoffs kommt mit einer doch ein bisschen suspekten Defense, ich weiß es nicht. Aber es fällt mir auch ehrlich gesagt schwer, schon bei 3 Playoff-Teams tue ich mir beim dritten schon schwer, weil dann 2 aus derselben Conference kommen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vierte irgendeine komplette Wildcard ist, die wir gar nicht auf dem Schirm haben gerade. Oder nur so peripher auf dem Schirm haben.
Also das wäre, wir haben noch nicht über die SEC gesprochen, aber da kommen dann 2 raus, plus Ohio State plus X,
ja? Ja, das wäre jetzt so der naheliegendste Tipp, würde ich denken. Aber es kann natürlich auch sein, in der SEC kann man sich auch als zweitbestes Team immer mal irgendwo unnötig langlegen. Und was ist dann? Wer kommt dann rein? Keine Ahnung.
Ja, so ungeschlagen kommen sie ja nicht mit rein, weil spätestens im SEC-Finale treffen sie aufeinander. Aber ja, gut.
Ja, Aber wenn da derjenige, der sich vielleicht schon eine Niederlage abgeholt hat, noch eine abholt, dann kannst du den nicht reinnehmen. So muss schon so sein wie letztes Jahr, dass halt das ungeschlagene Team Georgia halt verliert und dadurch der Sieger der SEC natürlich automatisch drin ist, in dem Fall Alabama und Georgia dann eben quasi als Wildcard reinkommen, wenn man so will.
Apropos Georgia, naja. Auf die trifft Oregon an diesem Wochenende. Eins der Top-Spiele am nächsten Wochenende. Wir gehen dann gleich in die Preview über. USC gegen Utah, 15. Oktober in Utah. Sollte man sich aufschreiben. Wenn das das vorweggenommene Finale ist und wie gesagt, das sind die besten zwei. Das heißt, wenn der Verlierer von da sich irgendwo noch eine dumme Niederlage abholt, kann schon losgehen mit Tiebreakern und dann ist er auch raus aus dem Pac-12-Finale, ne? Das ist wie in der Big 12. Von daher bei Utah, USC, also Oregon, Washington, Oregon, UCLA. UCLA, wie groß ist die Geduld mit Chip Kelly da? Weil ich meine, so ganz so erfolgreich heran wie Oregon ist das ja bisher noch nicht. Jan? Glaubst du, also muss er jetzt liefern dieses Jahr, oder?
Naja, letztes Jahr hätte ich dir recht gegeben. Dieses Jahr würde ich sagen, nachdem sie letztes Jahr doch relativ erfolgreich waren, eine gute Bilanz hatten, glaube ich nicht, dass er dieses Jahr auf dem Hot Seat unbedingt sitzt. Also so erfolgsverwöhnt ist UCLA in den letzten Jahrzehnten ja auch nicht, dass die jetzt dauernd irgendwie ganz dick oben mitgespielt haben. Von daher, das letzte Jahr, glaube ich, hat ihm jetzt ein bisschen Leeway besorgt, ne, dass er jetzt nicht unbedingt um seinen Coach jobbt. Das wäre etwas seltsam.
Gut, dann werden wir also die Pac-12 vielleicht intensiver verfolgen und dann nochmal samstags ein bisschen später aufbleiben, wenn es denn sein muss. Dann SEC. Georgia und Alabama treffen nicht aufeinander. Können also beide ungeschlagen theoretisch ins SEC-Finale einziehen. Christian, das ist jetzt die Ausgangsposition. Was spricht dagegen, dass genau das passiert?
Man könnte sagen, der Substanzverlust von Georgia.
An dieser Stelle möchte ich übrigens darauf hinweisen, dass Nick Saban vor 4 Wochen darüber gesprochen hat, dass letztes Jahr ein Rebuild-Jahr war, was den einen oder anderen dann doch ein bisschen zum Kopfschütteln gebracht hat.
Also das Ding ist halt, dass halt eigentlich die komplette Defense bis auf den besten D-Line-Spieler im Draft von Georgia war. Das ist halt so die Nummer. Jetzt wissen wir halt auch, wie der rekrutiert wird. Das heißt, da kommen halt sehr, sehr gute Jungs nach. Insofern, das kann ein bisschen dauern, bis sich das eingespielt hat. Die beiden sind die klaren Favoriten in ihren jeweiligen Divisionen. Ich würde persönlich, wenn ich jetzt irgendwie so ein Tier-Ranking machen würde, sehe ich irgendwie Alabama und Ohio State im selben Tier als für mich ziemlich klare Playoff-Favoriten und Meisterschaftsfavoriten. Georgia dann für mich so ein bisschen in ihrem eigenen Tier, nicht weit dahinter. Und da hat Jan schon recht, danach ist halt Chaos. Dann reden wir über Clemson, dann reden wir über USC, dann reden wir über, keine Ahnung, vielleicht sollten wir jetzt aufgeben, über Texas A&M zu reden. Notre Dame ist vermutlich auch in der Diskussion. Also da gibt es dann einige Teams und Jan hat schon gesagt, vielleicht kommt da eine Mannschaft, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Als drittes oder viertes oder vielleicht packt sich Georgia auch hin. Bleiben wir erstmal bei den Bulldogs. Für mich ist die SEC East zu schwach. Dass sie wirklich gefährdet werden kann auf Florida, bin ich sehr gespannt. Jan hat ja den Bill Napier schon mehrfach gefeatured in seinem Blog und auch in seinen Wortbeiträgen. Entsprechend werde ich da nicht zu viel mitnehmen, aber entsprechend gespannt bin ich tatsächlich auf Florida. Trotzdem glaube ich noch nicht, dass die in der Nähe sein werden von Georgia, Tennessee. Kentucky hat sehr viel verloren, gerade in der Offensive Line. Haben natürlich mit Levis einen sehr, sehr interessanten Quarterback, der halt auch für den Draft interessant sein wird. Und dahinter relativ wenig. Der Westen wird wie immer brutal. Die Mississippi-Teams, insbesondere Ole Miss, war letztes Jahr besser, als ich gedacht habe insgesamt. Ich sehe aber wenig Konkurrenz für Alabama. Chip Kelly ist für mich auch so ein bisschen Autounfall-Watching bei LSU.
Brian in dem Fall, aber ja.
Ja, irgendwie, ich hab's halt mit dem Namen.
Aber ja, es ist in der Tat genau das.
Ja. Ja, ziemlich, und, ja. Ansonsten schwierig zu bewerten. Ich warte jedes Jahr darauf, dass Texas A&M 12 Spiele gewinnt. So. Aber mit dem Talent, was da ist, sollte man das dann irgendwann auch materialisieren können. Nichtsdestotrotz, Bama und Georgia in ihrer eigenen Liga. Dahinter kommen für mich Mannschaften wie A&M, Florida vielleicht. Auburn ist halt auch so ein ziemlicher Trainwreck mit Hasen, der sich da halten konnte, trotz dessen, dass man ihn wirklich, ich glaube, also, keine Ahnung, was jetzt das richtige Wort ist, aber rausekeln würde ich jetzt mal verwenden.
Naja, er hat aber auch vielleicht ein bisschen hasenfüßig gecallt, oder?
Er hat vor allen Dingen ein bisschen hasenfreundlich rekrutiert. Das ist, glaube ich, das, was man ihm vorwirft. Ja. Wenn einer den bringt,
hier bleibt kein Auge trocken.
Nein. Keine Ahnung, die SEC West ist für mich echt so die große, man könnte sie fast mit der Big Ten West vergleichen, so ein bisschen die Unbekannte dieses Jahr. Ich rechne mit viel Chaos und ich rechne mit sehr, sehr viel bösem Blut und das kann dem neutralen Beobachter nur herzlich recht sein.
Alabama gegen Texas A&M am 8. Oktober. Also neben Red River und German Bowl. Das dritte Highlight an dem Abend.
Eins davon ist jetzt nicht so ein Highlight, aber ihr könnt raten, welches. Naja. Entschuldigung.
Die Frage ist, also wenn Alabama da halt Texas A&M mit 40 schlägt, haben wir halt vielleicht ein kleines Problem in der SEC West, oder?
Och, nachdem sich Saban und Jimbo Fisher in den letzten Wochen so gut verstanden haben, kann ich mir nicht vorstellen.
sind doch beste Freunde.
Ja. Weil Saban natürlich der Einzige ist, der immer by the book rekrutiert hat und keine komischen Tricks da angewendet hat oder unlautere Mittel, was Jimbo Fisher natürlich dauernd tut. Ich glaube, ganz so schwarz-weiß ist es nicht. Aber sei es drum. Ja, Alabama wird wieder, du hast es ja gerade schon angesprochen, Christian, ein ziemlicher Top-Favorit sein. Ich bin mal gespannt, ob sich die Schere zwischen Offense und Defense wieder ein bisschen aufeinander zubewegt. Denn die letzten Jahre hatten wir es ja so, dass Alabama plötzlich mit so einer sehr dynamischen, explosiven Offense gewonnen hat und die Defense nicht mehr ganz so gut war wie in der Anfangszeit der Dynastie. Und auch im Vergleich zu anderen Top-Defenses nicht mehr ganz so mithalten konnte. Dieses Jahr sind sie defense-mäßig so unfassbar loaded, dass sie sagen wir mal, zumindest die beste seit 5 Jahren stellen sollten, vielleicht sogar eine der besten der Dynastie. Eben mit Will Anderson als Monsterspieler, der vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich der beste Spieler im College Football ist, gerade unabhängig von der Position. Dallas Turner auf der anderen Seite, einen zweiten super Pass-Rusher, ein Megatalent, die Secondary komplett bestückt. Und man hat sich dann eben noch Eli Ricks geholt von LSU, den kongenialen Partner von Stingley, weil reicht ja nicht, was man sowieso schon hat. Die Secondary hat halt auch echt Depth. Die D-Line ist wahrscheinlich eher eine Two-Gapping. Wir halten euch die Blocker von Leib D-Line, aber genau das braucht man halt, wenn man dahinter Will Anderson und Turner hat und eben Henry Toto in der Mitte. Das wird einfach eine Defense, die sollte zumindest auf dem Papier wirklich auch bessere Offenses einfach komplett abwürgen. Die Frage ist halt, was passiert mit der Offense, was passiert mit einem Receiving Core, wo man eben erneut seine beiden Starter verloren hat, wo man aber auch gemerkt hat im letzten Jahr dann am Ende, als die Starter verletzt waren, dass dahinter nicht so viel Depth ist. Da hat sich halt Saban ein bisschen was geholt, unter anderem Jermaine Burton von Georgia ausgerechnet, deren talentiert ist ein Receiver und auch die haben da ja so ein kleineres Talentproblem auf der Position. Bryce Young muss auf jeden Fall von der O-Line ein bisschen besser beschützt werden. Das war nicht alles ideal immer. Und sie haben halt jetzt, und das wird ein bisschen spannend zu sehen sein mit Jahmyr Gibbs, halt so einen All-Purpose-Back, so einen dynamischen Back und nicht diesen typischen Alabama-Back, der ja eher auf Physis gesetzt hat. Die diversen Kandidaten sehen wir ja alle in der NFL jede Woche. Einige hatten auch Speed, ist klar, aber das waren trotzdem alles ziemliche Brocken. Und jetzt hat man eben so einen kleinen, wendigen Back und vielleicht verändert man so ein bisschen das Spiel in der Offense dadurch, dass man eben den mehr ins Passspiel einbringt, dass man das ganze Spiel vielleicht so ein bisschen horizontal öffnet. Man wird sehen, aber auf jeden Fall mit dieser Defense bist du immer im Spiel. Texas A&M, ja, riesen viele Talente, aber sie kriegen es seit Jahren nicht hin und haben auch seit Jahren dieselben Schwachstellen. Wenn du einfach kein Outside-Passing-Game hast, dann wird es in der Offense schwer. Da kannst du eine gute O-Line haben, ein gutes Run-Game, einen guten Slot-Receiver, guten Tight End, das hatten sie letztes Jahr alles. Hat aber nichts genützt, weil die Offense natürlich dadurch ein bisschen ausrechenbar ist. Die Defense muss ihre ganze D-Line ersetzen, die jetzt in der NFL spielt. Der Rest sieht ziemlich gut aus hinten, wenn sie die D-Line ersetzt kriegen, was anzunehmen ist bei den ganzen Top-Recruits, die sie gerade da in den letzten Jahren an Land geschafft haben, dann könnte das durchaus ein gutes Team sein, aber für ganz oben kann ich mir nicht vorstellen. LSU ist wirklich, könnte unter Brian Kelly sehr witzig sein, obwohl die Defense gerade vorne, aber eigentlich auch hinten haben sie sich richtig viele super Transfers geholt, fantastisch aussieht. Also mit dieser Defense musst du eigentlich irgendwo da oben mitspielen. Dann haben sie Jaden Daniels, der jetzt mehrere Jahre gelernt hat, you play to win the game, als Quarterback. Das mit Kayshon Boutte als Top Receiver müsste eigentlich ganz okay sein, aber die haben halt wahrscheinlich O-Line, Running Backs, weiß man nicht. Und auch sonst finde ich die West, ne, Arkansas letztes Jahr großes Überraschungsteam gewesen, die haben sich halt echt nochmal verstärkt, ne, also in der Offense gerade, und haben KJ Jefferson im Quarterback noch ein paar neue Targets da besorgt, weil sie natürlich auch Traylon Burks ersetzen müssen. Das könnte wieder ein Überraschungsteam sein, zumindest ist es ein unangenehm zu spielendes. Ja, das ist also, ne, Auburn, weiß ich nicht, muss man abwarten, genau wie bei Ole Miss, wie jetzt da jetzt die ganzen Veränderungen und auch natürlich die ganzen Abgänge sich bemerkbar machen, inklusive OC. In der East, ja, Georgia wird trotzdem der große Favorit sein. Es wird wirklich spannend zu sehen sein, wie sehr die Defense unter diesen ganzen Abgängen leidet, wenn du irgendwie die ganze Defense verlierst. Und eigentlich gefühlt ja alle Starter, weil Jalen Carter, der Top-Defensive Tackle, war ja kein Starter. Nolan Smith haben sie noch, den Edge-Rusher, der, glaube ich, auch eine Zeit hat für eine Monster-Saison. War ja damals der Top-Highschool-Recruit noch vor Thibodeau. Kelly Ringo, der Cornerback, der letztes Jahr das entscheidende Pick Six gefangen hat, und im Backfield hat noch ein paar mehr erfahrene Spieler. Das wird trotzdem eine gute Defense sein. Die Offense müsste vielleicht ein bisschen mehr übernehmen dieses Jahr. Das können sie machen mit ihrer Monsterbesetzung auf Tight End, mit Bowers, mit Washington, mit Ari Gilbert. Die werden sie wahrscheinlich mehr einsetzen als die Receiver, die so ein bisschen fragwürdig sind. Ob du jetzt weiter mit Stetson Bennett spielen müsst oder nicht, sie haben sich offensichtlich dafür entschieden und ziehen das jetzt durch, ist ja auch eine schöne Geschichte. Und das hat ja auch zur National Championship geführt, ich will gar nichts sagen, und der Typ hat sich auch verbessert. Ganz gutes Deep Ball Game, aber ja, es ist halt, wie es ist. Florida bin ich auch mega gespannt auf Billy Napier, einfach deswegen, weil der über Jahre es geschafft hat, ab dem ersten Jahr, wo er bei Louisiana war, ein wirklich kreatives Laufspiel zu installieren, das alle Teams vor Probleme gestellt hat. Und ob das in der SEC auch gelingt, er hat natürlich mit Richardson einen hochveranlagten Dual Threat als Quarterback. Das also könnte spannend sein, braucht vielleicht aber noch ein bisschen. Kentucky hast du angesprochen mit Levis und einer ansonsten ja eher lauflastigen Offense, mit einer starken O-Line in der Regel. Könnte eine Überraschung sein, einfach weil sie immer gut eingestellt sind von Mark Stoops, aber wahrscheinlich nicht ganz oben. Ich finde, Tennessee ist ein spannender Fall, weil die halt diese krasse Offense haben. Mit Heupel als dem ehemaligen UCF-Coach, der eben diese Warp-Speed-Offense spielt, wo wirklich ab dem Moment, wo der Spieler am Boden landet, sich die anderen schon wieder aufstellen. Das war letztes Jahr schon ganz, ganz nett und könnte dieses Jahr noch netter werden, weil sie mit Hendon Hooker einfach einen Quarterback haben, der das sehr gut umsetzen kann, der einfach ein krasser Dual Threat, ein krasses Talent ist. Weiß nicht, warum der immer so schlecht oder so wenig auftaucht. Da müssen sie gucken, ob sie in der Secondary genug haben. Aber die Offense mit Hooker, mit den Running Backs, mit Tillman als Receiver, das könnte richtig, richtig viel Spaß machen. Und der Rest wird wahrscheinlich erstmal unter ferner Liefen laufen. Missouri, South Carolina natürlich, Spencer Rattler kommt da zurück. Vor einem Jahr der designierte First Overall Pick. Wird auch spannend sein. Also South Carolina hat ganz knapp, also nach wenigen Wochen den Job verloren, kurz danach raustransferiert. Aber
also hey, ganz die falsche Kurve genommen irgendwie so.
ist aber natürlich ein talentierter Quarterback, müssen wir nicht drüber reden. Der hat im Jahr davor ja nun auch mehr als nur Ansätze gezeigt. Das ist ein guter Quarterback und South Carolina hat ja relativ gut rekrutiert jetzt auch. Wird sich dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr bemerkbar machen, aber also die SEC wird weiter für Furore sorgen, weil da einfach auch die mittleren Teams und auch die für die SEC leicht unterdurchschnittlichen Teams halt echt jede Menge Talent haben. Das bleibt weiter die beste Conference im College Football, müssen wir nicht drüber reden.
Und wenn selbst wenn die inzwischen schon Hawaii 63-10 wegpustet, weiß ich nicht mehr, wo ich hingucken muss, ja, bei der SEC.
Ja, also gut, Hawaii ist auch im Umbruch. Neuer Head Coach, mein
sehr geliebter
Timmy also, Chang.
Ja,
Vanderbilt, ja, da wird was. Nein, ich mach's nicht. Also, es ist sie durch.
Ja, Florida, Tennessee, genau, ist Woche 4 am 24. September. Das ist vielleicht ganz interessant in der East. Ansonsten haben wir ja schon gesagt, Texas A&M bei Alabama am 8. Oktober. Alabama spielt nächste Woche gegen Texas. Auch eines der wahrscheinlich interessanteren Out-of-Conference-Spiele. Und ja.
Weiß ich nicht, ne? Nein. Wir müssen ja in Abwesenheit von Sal hier zumindest noch ein paar Pfeile verschießen.
Aber, also nochmal, das ist nochmal die Frage zum SEC-Finale. Sehen wir was anderes als Alabama, Georgia? Christian?
Nein.
Oh, der diesmal hatte die Frage beim ersten Mal verstanden. Fantastisch. Jan?
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nicht, weil Georgia so ein Überteam ist dieses Jahr, sondern weil die East wahrscheinlich einfach zu wenig Konkurrenz bieten wird. Alabama, Georgia. Aber Georgia vielleicht schon mit einer Niederlage. Was das Ganze etwas spannender machen würde, weil weil wenn beide da ungeschlagen durchgehen, dann kannst du das Ding angucken oder nicht, dann geht es nur
um die Setzliste. Das ist wurscht, ja, weil genau, dann geht es um die Setzliste und interessant ist dann unter Umständen das zweite Matchup, haben wir letzter gesehen, ja. Gut, dann ganz kurze Pause und dann schauen wir auf Woche 01. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Die Preview war immer noch mit Jan Wegwert und Christian Schimmel. Ja, Woche 0-1, weil schon ein paar Spiele stattgefunden haben. Wir dementsprechend fröhlich verkünden können, Christian zum Beispiel, dass es das Florida State dieses Jahr gereicht hat gegen FCS-Team. 47-7 Sieg gegen Duquesne. Oder Duquesne, oder wie auch immer das ausspricht im Englischen. Duquesne im Französischen.
Duquesne. Es ist irgendwie Duquesne. Also
Duquesne, okay, gut, ja.
Nur ohne Ü quasi. Duquesne. Die Duquesne Dukes. Guter Name.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist immer besser 1-0 zu sein als 0-1. Das weiß ich als Mathematiker.
Der Otto Rehhagel des Westerwerder Fußballs hat gesprochen.
Ja, du wirst nicht wissen, wie das letzte Testspiel von uns ausgegangen ist.
Nein, will ich wirklich nicht.
Gut, dann lass uns weiter im Text machen.
Irgendwie, Jan hatte vorhin versprochen, positive Worte zu Florida State zu finden, was seine Premiere darstellen würde in diesem Podcast. Bitte sehr.
Ich habe mir die Highlights angeguckt von dem Spiel. Ich war ja an diesem Samstag, das muss ich ja dazu sagen, das werde ich gleich auch nochmal, ich war ja an diesem Samstag auf einer Hochzeit, ne? Und also nicht auf meiner, wohlgemerkt, und habe deswegen, meine hätte ich ja nicht auf den Tag gelegt, wo Nebraska in Dublin spielt. So dämlich bin ich dann doch nicht. Nur das war eine schwere Entscheidung, aber sie ist quasi für die soziale Umgebung ausgefallen. Hat sich auch gelohnt, war ein wirklich sehr amtlicher Abriss, das Ganze.
Ja, so wie Nebraska gespielt hat, definitiv, ja.
Ja, ich hatte ganz lange überlegt, weil diese Hochzeit auch wirklich, wie gesagt, sehr spaßig war, dass ich gar nicht gucke. Irgendwann hat es mich aber dann doch gepackt, weil ich dachte, naja, irgendwie Real Life und nichts wissen ist ja schon cooler. Im Nachhinein wäre es nicht cooler gewesen. Und dann habe ich geguckt und dachte, naja, sieht ja ganz gut aus. War aber dann nur eine Momentaufnahme. Aber zurück dazu, dass ich mir kürzlich die Highlights von FSU angeguckt habe gegen Duquesne und überrascht war, dass ihre O-Line immerhin gegen die FCS zumindest Lücken blocken kann. Auch das war keine Selbstverständlichkeit in den letzten Jahren. Und sie haben wirklich ja ihre drei Backs über 100 Yards gekriegt und den Fourth Stringer noch mit 55 bedient. Trey Benson, der Oregon Transfer, sah richtig gut aus. Gerade er, aber die anderen beiden auch nicht schlecht. Von daher, und die Defense hat nichts zugelassen. Auch da gab es ja andere Teams aus der Power 5, die gegen FCS-Teams dann ein bisschen mehr zugelassen haben an Punkten. Florida State gehörte nicht dazu, von daher ein runder Auftakt. Kann, denke ich, für die Seminoles so weitergehen. Und ja, es ist nur ein FCS-Team, aber es verschafft natürlich eine gewisse Sicherheit, wenn du die halt so klar beherrschst.
Nächstes Spiel für Florida State. in New Orleans gegen LSU. Also der drohende Verkehrsunfall. Schauen wir mal.
Ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt auf die kommende Woche schauen.
Ja, wir sollten noch erwähnen, UConn hat 14-0 gegen Utah State geführt. It was fun as long as it lasted. Haben 20-31 verloren. Also Jim Mora nicht mit einem Sieg gestartet. Und ansonsten hat sich dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, wenn ich das richtig sehe, doch UTEP hat gegen North Texas verloren. Das ist FBS gegen FCS, wo sich ein FBS dahingelegt hat. Aber bei UTEP kann man es eher erwarten.
Nein.
North Texas ist doch FBS.
Conference halt. USA.
Ja.
Ja.
Da hat sich keiner hingelegt bisher, ne?
Ja, wir haben noch ein, zwei Wochen. Von daher.
Ja, ja. Aber Christian, warum willst du denn jetzt sofort überleiten? Willst du meinen Rant nicht hören, ja?
Ja, doch auf, klar. Ich wusste nicht, dass der noch kommt.
Also, ja, wir waren ja gerade bei FSU. Da kommt er nicht.
Achso, ja, nee, gut. Dann werfen wir also ein, setzen wir mal das Setting. Ein schönes Spiel in Dublin, im Aviva Stadium, ein Big Ten-Duell. Ausgelagert nach Irland. Ich wäre gern hingefahren, wenn ich gekonnt hätte, aber zeitlich ging das bei mir nicht aus. Northwestern gegen Nebraska. Letztes Jahr eine eher unspannende Geschichte, die Nebraska mit 50 Punkten gewonnen hat, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das ist auch der letzte Sieg von Nebraska gewesen bisher. In einem Spiel, oder?
Wir sind fast das muss man ja nicht so highlighten, oder?
Ein Spiel.
Aber es war jetzt nicht am Ende der Saison. Also.
Nein. Ein Spiel, in dem Nebraska Favorit mit 12 war und zweimal mit 11 geführt hat. Und Jan, ein Spiel, das Nebraska am Ende doch verliert.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich will es ja auch nicht zu lang machen und das ist ja auch, also Northwestern ist nach wie vor, glaube ich, kein gutes Team, aber es hat gereicht mit dem, was sie halt spielen, was sie schon immer gespielt haben. Sie machen das Spiel langsam, sie spielen zwar aus einer Spread, aber aus einer Spread, aus der sehr viel gelaufen wird. Sie haben diesmal ein paar mehr Pässe eingestreut, Helinski hat auch nicht schlecht gespielt, aber es geht natürlich vor allem eben um diese Physis. Und in der Defense gibt es und erarbeitete die Yards vernünftig und wir tackeln gut. Und das war einer der großen Unterschiede. Northwestern hat halt relativ gut getackelt, haben natürlich auch ein bisschen was zugelassen, gerade am Anfang im Passspiel, aber waren halt dann doch irgendwann zur Stelle. Und Nebraska, Scott Frost zum ersten Mal nicht als Playcaller, sondern eben Mark Whipple, der letztes Jahr Pitt gecallt hat und da halt, naja, mit Kenny Pickett eben, Christian wird sich an das ein oder andere Tape erinnern, eine sehr passlastige Offense gecallt hat, die eben in Nebraska immer erstmal auf Stirnrunzeln stoßen wird. Vor allem, du hast einen Quarterback wie Casey Thompson, der mobil ist, der durchaus auch mal das ein oder andere Yard selbst laufen kann. Und der hat einen einzigen Design-Run bekommen, nämlich an der Ein-Yard-Linie. Also ein Goal-Line-Run, war, glaube ich, ein Zone-Read sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Das war's. Und sonst haben sie ihn einfach hinten in die Pocket gestellt, Shotgun und passen lassen. Und da frage ich mich halt wirklich, wie gesagt, das hat am Anfang funktioniert, am Ende nicht mehr so gut, weil Thompson insgesamt hat eine gute Partie gemacht, aber wurde dann ein bisschen inakkurater. Die Receiver haben den einen oder anderen nicht ganz ideal geworfenen Ball halt nicht gefangen, hätte man vielleicht auch tun können. Ich frage mich, wohin die wollen. Vor allem ist es halt wie schon bei Pitt so, dass er kein gutes Run-Game, kein kreatives Run-Game als Komplementärelement der Offense kreieren kann. Das zieht sich so ein bisschen durch und das war halt jetzt ein langer Lauf, beschönigt das etwas, aber das Laufspiel war halt mau. Und das Passspiel wurde irgendwann mau und es war halt einfach, und da kann man Scott Frost zumindest ein bisschen recht geben, wenn er sagt, naja, das war irgendwann halt doch relativ unkreativ. Ob man das nach dem ersten Spieltag in der Pressekonferenz sagen muss, wenn man gerade zum ersten Mal das Playcalling abgegeben hat seit ein paar Jahren, ist eine andere Frage. Das ist sicherlich nicht ganz geschickt gewesen. Inhaltlich war es nicht ganz daneben. Natürlich, das, was worüber die meisten reden wollen, ist halt dieser Onside-Kick bei 28-17 Mitte des dritten Viertels. Ich habe es gestern getwittert, weil ich selber auch nicht, also ich kann mir keine weitere Erklärung liefern, weil es ja wirklich ein Moment ist. Es gibt oft, ne, Onside-Kicks, die nicht funktionieren, wirken immer blöd, aber warum machst du es da, wo du gerade zweimal gescored hast? Da willst du ja das Momentum behalten eigentlich. Warum willst du da auf den Killshot gehen? Du hast das Team eigentlich im Griff, also die Wildcats. Ich kann es mir nur so vorstellen, man hat halt letztes Jahr ja diese wirklich grotesken Special Teams gehabt. Man hat die ersten 2,5 Viertel keinen einzigen Special Teams Blunder gehabt und einige sehr gute Punts. Also das waren ganz, ganz neue Gefühle, die man da als Huskers-Fan hatte. Vielleicht wollten sie einfach das Karma herausfordern und gucken, ob's schon so weit ist, dass alles gelingt. Oder, also ich weiß es nicht. War ich ein bisschen enttäuscht, aber das größte Manko ist eigentlich, ich meine, man hat eine D-Line, die man wirklich hoch gelobt hat, die jetzt so ein bisschen mehr im Viererfront spielt, wo du mit Auchan Mathis halt einen Top-Transfer hast, mit Ty Robinson, einen jungen Spieler, wo viele sagen, oh, der könnte NFL-Potenzial haben, und dann lässt du dich von einer wohlgemerkt guten Wildcats O-Line komplett dominieren. Die haben ja wirklich keinen Stich gesehen. Die haben Lücken aufgemacht. Es gab kaum Druck auf Helinski. Das ist wirklich eine sensationelle Leistung gewesen, kann man nicht anders sagen, aber eben auch eine enttäuschende Leistung der D-Line. Das Tackling war mies, gerade der Linebacker und des Nickel-DBs, also der quasi der Nachfolger von Jojo Doman, der jetzt eben in der NFL als UDFA seinen Roster-Spot zumindest aktuell hat bei den Colts. Das sah katastrophal. Die Safeties, da war ein großer Unterschied zwischen Asamoah, dem guten Safety, dem guten übrig gebliebenen Safety bei Northwestern und den Safeties bei Nebraska. Und ja, dann hast du so ein Spiel, wo du halt eigentlich auch viele Passyards abgibst und die Outside Corners können nicht mal was dafür, weil die eigentlich relativ gut spielen und du spielst die ganze Zeit, jetzt muss ich kurz doch nochmal ranten, off. Du spielst immer off Coverage. Cover 4, Cover 3, ab und zu mal gemixt, war auch mal eine Off-Man dabei. Und du spielst immer off, als ob du Angst hast, dass dich Northwestern mit seinen Megatalenten auf Receiver, die sie einfach nicht haben, irgendwie schlagen könnte. Steh dir doch mal auf den Füßen rum, mach es doch mal schwierig, irgendwie, dass die Pässe komplettieren, weil wenn du dann auch noch danach schlecht beim Tackling bist, dann ist das einfach die falsche Strategie und das hat Chinander, der DC, überhaupt nicht gesehen. Der hat nicht gemerkt, und das war ab dem zweiten Viertel offensichtlich, dass die halt Platz zum Komplettieren haben und die Huskers die Tackles danach nicht machen. Dann machst du denen doch schwerer. Dann bring doch auch mal ein bisschen Pressure. Die D-Line hat nichts gerissen vorne und hinten hat man halt ängstlich gespielt gegen Team. Wie gesagt, wenn du gegen Ohio State das machst, kann ich total verstehen. Dann lass dich halt langsam schlagen, weil du einfach nicht dauernd einen Big Play kassieren willst. Aber gegen Northwestern, gegen das vielleicht schlechteste Receiving Core in der Big Ten, puh, also das war wirklich wirklich harter Tobak. Und dass es natürlich am Ende dann so ausgeht, dass du natürlich dann natürlich die Adrian Martinez-mäßige Interception dann wirfst, weil natürlich musst du nochmal beweisen, du hast die Special Teams gehabt, die eigentlich okay waren, aber die dann natürlich diesen Blunder drin hatten, der aber eher am Coach lag. Musst du natürlich am Ende nochmal beweisen, dass du immer noch genauso anklatscht bist wie in den letzten Jahren. Das wird eine schwere Saison. Das wird eine Saison, in der Frost schnell liefern muss. Denn die Leine ist so kurz, wie sie nur sein kann. Und ehrlicherweise hat nach der letzten Saison, wo Northwestern ja wirklich auch gerade in der Laufverteidigung unglaublich schwach war und nicht tackeln konnte, was man von den Wildcats ansonsten nicht kennt, weil die sind ja normalerweise zumindest sound und diszipliniert, wenn auch nicht super athletisch. Die haben sich offensichtlich sehr, sehr doll verbessert in der Offseason und haben an ihren Schwächen gearbeitet, sodass die halt dann doch eine ziemlich gute Performance da geliefert haben anhand ihres oder entsprechend ihres Talents. Bei Nebraska kann man das nur in Teilen behaupten. Und Das Spiel hat mich, das war jetzt, natürlich kannst du auch den Auftakt verlieren. Wir hatten das letztes Jahr ja schon den ganzen Spaß mit Illinois. Da gab es ja auch so ein Entschuldigung, Scheißplay, wo der Punt-Returner Cam Taylor-Britt, ja, ein hoher Draft-Pick geworden, wo der den Punt fängt, dann in die Endzone läuft, dort fast getackelt wird und den Ball dann rauswirft, was dann natürlich zu einem Safety führt. Also das mit den Special Teams muss einfach sein, offensichtlich. Keine Ahnung. Aber das war halt echt ernüchternd, als ich mir das dann gestern nochmal wirklich in Ruhe, ich habe mir gleich 4 Stunden Zeit genommen, diese Zusammenfassung zu sehen und auch wirklich nochmal detailgetreu zu sehen. Das war halt, das sieht halt, klar, eine Niederlage gegen wahrscheinlich eher schlechtes Team sieht nie gut aus, aber das, ja, hat mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Wenngleich ich Hoffnung habe, dass das mit Casey Thompson als Quarterback ganz gut laufen wird. So, vorbei. Sage jetzt mal nichts mehr.
Jetzt geht's 4-mal am Stück zu Hause ran gegen North Dakota, Georgia Southern, Oklahoma und Indiana. Das sind die nächsten 4 Spiele.
Ja, musste 3-1 gehen, ist überhaupt keine Frage. So, ne? Musste 3-1 gehen.
Danach bei Rutgers, bei Purdue gegen Illinois. Und dann kommt der etwas schwierigere Teil des Spielplans, nämlich der November.
Das ist es halt.
Gegen Minnesota, bei Michigan, gegen Wisconsin und bei Iowa.
Ist richtig, aber die Intra-Conference Games sind relativ okay. Also klar, Michigan, aber man hat halt eben auch Indiana und Rutgers. Von daher, ist das ein sehr, sehr machbarer Spielplan. Gerade der Anfang. Aber da, du hättest jetzt, das ist darum, dieses Spiel war wichtig. Wenn du das gewinnst, dann hast du eben einmal ein FCS, dann hast du einen Mid-Major. Klar, Oklahoma wirst du wahrscheinlich abgeben. Da hat man letztes Jahr gut gespielt und knapp verloren. Und danach Indiana Rutgers, schreit eigentlich nach 5-1.
In der idealen Vorstellung fährst du 5-1 nach Purdue. Also nach
Western Ohio. Da musst du natürlich gucken, das ist, wie gesagt, das ist ein unangenehmes Team, aber und danach hast du nochmal Illinois. Also du kannst, wenn es ganz ideal läuft, gehst du mit einem 7-1 oder zumindest mit einem 6-2 raus und damit bist du schon Bowl eligible. Und das ist ja das Mindestziel. Und jetzt, ja, das ist halt wieder der Auftakt, und das war ja die letzten Jahre schon öfter so, dass der Auftakt oft ein Auftakt des Grauens war und danach das Team so ein bisschen sich in so ein Loch gegraben hat und erst langsam wieder rauskam. Und wie gesagt, mit einer neuen Offense, die mir vom Ansatz her nicht gefällt, weil sie nicht alle Optionen wahrnimmt. Wenn du einen Dual-Threat-Quarterback hast, dann behandle ihn auch als solchen und denk nicht, dass er die Statue in der Pocket sein muss. Also das hat Frost wohlgemerkt auch schon bekannt gegeben, wie ich heute las, dass er wahrscheinlich, wenn er gecallt hätte, Casey Thompson ein paar Mal mehr hätte laufen lassen. Auch das ist natürlich die Frage, machst du das nach
was
einem Spiel,
was er aber Spiel, nicht als Kritik am OC verstanden sehen will.
Nein, aber ihr kennt doch, sagen wir mal, die medialen Dynamiken bei sowas, oder?
Ja, aber das ist ja auch eine dumme Aussage. Natürlich ist Kritik am OC.
Jawohl!
Also was soll das denn? Also natürlich ist das eine Kritik am OC, wenn ihm das Playcalling, was er abgegeben hat, nicht passt.
Na, nur gesagt, ich hätte es anders gemacht.
Ja.
Er hat danach auch gesagt, wahrscheinlich hätte ich aber nicht so viel Erfolg im Passing-Game gehabt. Das hat er dann nachgeschoben, damit er das entschärft, aber natürlich.
Dafür war der Onside-Kick sein Call.
Ja, ja.
Hätte Alex Leatherwood in der Preseason besser geblockt, müsste er jetzt nicht in Chicago spielen. So sad. Hätte Fahrerkette. Das ist so, was Frost gesagt hat, sind so diese deutschen Sätze, die mit einem Aber enden, wo man genau weiß, eine Kommunikationstheorie, alles, was vor dem Aber steht, kann man sich. Er ist ja eigentlich ein freundlicher Mensch, aber. Und dann kommt die Aufzählung. Ja, also, vielleicht ist das Playcalling auch nächste Woche wieder bei Frost. Wir wissen, dass da einige Coaches einfach eine extrem kurze Line
haben. Das kann er nicht machen. Der hat sich Whipple geholt, der ja zumindest so ein bisschen sozusagen attraktive Lösung war, einfach deswegen, weil er eben mit Pickett und Pitt da so abgeräumt hat. Der kann ihn nicht nach einem Spieltag, dann würde der ganze Baum brennen, so, das geht halt nicht.
Das kann natürlich, aus juristischen Sicht finde ich das vollkommen akzeptabel.
Du, sagen wir mal so, Desperation Mode wird irgendwann beginnen bei Frost. Ich bin gespannt, was er dann macht.
Wir back auch. Back Christian, wir auch, oder?
Natürlich. Natürlich, wir haben das Schöne ist durch Jan Wegwerth, der da das Medium Nebraskas schlechthin ist, haben wir den Platz in der ersten Reihe.
Gut. Ich bin das Medium, jetzt aber nicht so ESO-mäßig, oder?
Nee.
Also vielleicht würde genau das helfen, man weiß es nicht. gut, dann schauen wir mal schnell noch auf das, was uns Spieltag 1 bietet. Also so Sachen wie Akron gegen St. Francis, auch wenn St. Francis da wahrscheinlich Favorit ist, besprechen wir jetzt nicht.
Du Danke. Gehst nicht wieder alle Spiele durch, Nico.
Nein.
Was ist da los?
Nein.
Ja gut, er lernt.
Er lernt.
Finally. Aber wenn du uns was zu Toledo gegen Long Island erzählen willst, Jan, bist du natürlich immer gerne willkommen. Ja?
Also ich bin der Meinung, dass der ehemalige Center von Toledo einer der besten Coaches der German Football League dieses Jahr war mit David Untal. Das kann ich dazu definitiv sagen.
Ja, nichtsdestotrotz wollen wir uns vielleicht auf andere Spiele konzentrieren. Wir hätten da in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Spiel zwischen Purdue und Penn State. Jan, wir erinnern uns an das letzte Jahr. Oder war das? Nee, war es letztes Jahr? Ich bin gerade durcheinander gekommen. Nee, letztes Jahr war Penn State Illinois. Oder welches hat Penn State verloren? Diese
17. Du meinst die neun Overtimes?
Ja.
Das war, genau, das war gegen Illinois.
Das war Illinois, ja, okay. Aber Purdue jetzt, also Purdue gegen Penn State, direkt nochmal ein Big Ten-Duell zum Einstieg.
Ja, ein schönes Duell. Also gerade, was ich gesagt hatte, Purdue halt mit Aiden O'Connell, einem vielleicht dem zweitbesten Quarterback nach CJ Stroud in der Big Ten, und einem wirklich sehr, sehr passlastigen Approach, ohne David Bell halt jetzt, aber und auch andere, der zweitbeste Receiver ist irgendwie suspendiert worden und so, da haben sie ein bisschen Probleme, aber das wird Brom nicht aufhalten, halt sehr, sehr viel zu passen. Und Penn State mit einer zumindest nominell sehr, sehr guten Pass-Defense, das kann schon ganz, ganz nett sein. Purdue hat letztes Jahr eine relativ gute Defense gehabt, überraschenderweise, womit keiner gerechnet hat, auch abseits von Carl Loftus. Und Penn State, wie gesagt, in der Offense ein bisschen inkonstant, kann nicht laufen. Also das könnte ein engeres Spiel werden, als man jetzt so denkt. Und gerade, wir hatten das ja letztes Jahr ein paar Mal, dass die Boilermakers gerne den Partycrasher spielen und irgendwelche favorisierten Teams halt schlagen. Gerne auch hochgerankte, favorisierte Teams. Würde ich nicht ausschließen. Also ich glaube, das wird enger, als wir vielleicht jetzt auf den ersten Blick denken.
Gut. Ich freue mich. Dann schauen wir auf das Programm vom Freitag. Das ist auch, also immer wenn ich sage Programm vom Freitag, wir reden von den USA, ja. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag, da ist auch überschaubar gut. Also müssen wir gucken, ob Virginia Tech diesmal tatsächlich mal wie das läuft. Aber ansonsten, wir haben Colorado gegen TCU, Indiana gegen Illinois, Michigan State gegen Western Michigan. Was picken wir uns da raus, Jan? Wenn überhaupt.
Ja, also für mich natürlich ein Big Ten gegen MAC-Duell, Michigan State gegen Western Michigan spannend, wobei Western Michigan so ein bisschen also das ist jetzt wahrscheinlich eine Saison, eher eine Übergangssaison, ansonsten natürlich immer Big Ten, das heißt Indiana gegen Illinois wird wahrscheinlich ein ziemliches Keller-Duell sein, aber wer weiß. Gut. Der jetzt auf jeden Fall mehr als der ganze andere Mist, der da, also Charlotte gegen William and Mary werde ich mir nicht angucken.
Nicht? Warum nicht?
Da kann jemand von euch übernehmen. Ihr müsst auch mal dahin, wo es weh tut.
Nein, ich bin da nicht.
Sorry, wir waren dieses Jahr in der GFL sehr viel unterwegs.
Da wolltet ihr mich ja nicht mitnehmen.
Also ich meine, wenn diese Aussagen so hart auf die Füße fallen,
ja, ich weiß,
und fünf O-Linern gefesselt vor ein Mikro in Potsdam gesetzt wirst, es wird nicht mehr lange dauern.
Nee, aber solange, wie es noch keine Gefahr gibt, weil ich in meinen heimischen vier Wänden bin, kann ich sie raushauen.
Du weißt nicht, wie nah wir hier sind.
Gut, dann
weiter im Text.
Schauen wir auf den Samstag. Und der Samstag hat ja durchaus interessante Spiele zu bieten. Also vielleicht nicht dem frühen Slot, wenn ich so rübergehe. Außer für Christian,
Nicola.
Boston College gegen Rutgers.
Genau, ich habe das gerade gefunden und da schrie so Christian.
Ja, ich meine, man muss halt wissen, wofür man sich erwerben kann. Und der Punkt ist halt, wenn ich mich für so eine Partie, wenn ich da keine Empathie für habe, dann habe ich halt ehrlicherweise den Football auch nie geliebt.
Ja, du hättest auch das Staatsderby von Connecticut zwischen UConn und Central Connecticut.
Das wird mit Sicherheit ganz, ganz furchtbarer Football werden. Wobei UConn, ich meine, ich muss ja leider sagen, dass die ja wirklich ein bisschen die Lachnummer in den letzten Jahren waren oder eine der Lachnummern.
Aber jetzt,
Aber
ne?
die sahen ja sogar, die sahen ja aus wie eine Footballmannschaft am letzten Wochenende. Das war
Woran
ja
liegt's? Jim Mora.
Jim Mora, genau. Das ist derjenige, der. Ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es wirklich an ihm. Also muss ja was mit Coaching auch zu tun haben, aber. Ja.
Gut, dann gehen wir nach ein, dann gehen wir zu 21:30 und vielleicht das Spiel, das die meisten interessieren wird. Also es gibt zwei insgesamt am Samstag, wo alle draufschauen werden. Den Anfang macht Georgia gegen Oregon. Christian, Georgia haben wir gerade gesagt, die müssen sich jetzt erstmal wieder finden nach den ganzen Abgängen. Bei euch gelten sie trotzdem als Favorit. Aber der Einstieg gegen, ja, okay, auch ein neues Oregon, aber das ist jetzt nie, eben nicht Southeast Missouri State.
Nee, ist natürlich knackig, ist auch ein bisschen History logischerweise dabei. Das kann sehr, sehr kann spannend werden. Ich weiß noch nicht, ob und inwiefern das spannend wird. Aber ist mit Sicherheit eines der Top-Spiele und auch, sage ich mal, in Deutschland zu einer freundlichen Zeit. Da ich gerade auch sehe, ABC, müsste es auch im Player auf jeden Fall laufen. Weiß nicht genau, welche Spiele wie dieses Jahr bei ProSieben. Max beziehungsweise dann auch bei DAZN laufen werden, aber da wird es mit Sicherheit was geben. Ja, kann eine richtig gute Partie werden. Ich bin auf Oregon sehr gespannt. Ich sage mal so, man sollte Georgia schon natürlich auch ordentlich kennen durch die Neuverpflichtung da des Trainers. Under the Radar Game übrigens für mich in dem Slot ist North Carolina Appalachian State. Das wäre vermutlich das 18-Uhr-Spiel, was ich mir vermutlich anschauen werde.
Mit einem Upset wie vor 15 Jahren?
Ich glaube nicht, dass ein Upset ist, wenn Appalachian State gewinnt. Das ist halt das Ding. So.
Zumindest nicht so ein krasser.
Okay. Ja,
Ja.
okay. Inzwischen sind sie auch nicht
Also,
mehr
die waren die
FCS, ja.
letzten Jahre echt gut. Aber das könnte knackig werden. Da habe ich tatsächlich Bock drauf. Und
Der
ansonsten, wie
Spread
gesagt,
ist auch eng übrigens.
Ja?
Ja, kommen wir
UNC mit
dazu.
1,5. Ja, aber das ist
Okay.
halt.
Aber ansonsten,
Zeigen.
klar, eines der Highlight-Matches Oregon gegen Georgia um 21:30 Uhr.
Gut, Moment, wo war ich stehen geblieben? 21:30 Uhr auch Jan Arkansas gegen Cincinnati. Auch bei Cincinnati ist die Offseason logischerweise nicht spurlos vorbeigegangen. Nichtsdestotrotz der Playoff-Teilnehmer bei dem SEC-Team.
Ja, nur da ist halt die ganze Defense weg, ne? Bis auf wenige Spieler. Die haben halt noch den Nickelback, den Safety Hicks und eben noch ihre und zwei Linebacker, also einen aus der MAC bekommen. Den haben sie eine Brüderwiedervereinigung gemacht mit DeSean und Ivan Pace. Aber trotzdem, da ist natürlich, das fehlt natürlich die kompletten Stars. Ein paar gute Spieler sind noch da, wie gesagt, aber das wird sehr schwer. Also wenn sie, weil das ist eben was anderes als bei Georgia. Bei Georgia fehlen alle Stars, aber dahinter stehen dann irgendwelche 5 und High 4 Stars und warten eben ihre Zeit und entwickeln sich. Und das kann natürlich Cincinnati nicht leisten. Das heißt, da müssen die Spieler eben durch das Coaching entwickelt werden. Das sind eben alles keine Riesentalente. Nicht mal Sauce Gardner war eins. Und von daher wird sehr schwer, und Arkansas mit der Line, mit Jefferson, mit seinen also jetzt neuen, aber weiterhin talentierten Receivern, ich sehe es nicht. Also ich sehe da Arkansas vorn und würde mich auch nicht wundern, wenn sie das jetzt nicht mega knapp gewinnen.
Gut, dann schauen wir auf 1 Uhr morgens, Christian, und sehen da, Florida hat Utah zu Gast.
Ja, der Urban Meyer Bowl, so könnte man das vielleicht nennen.
Müsste man ihn nur noch in Jacksonville
Wirklich,
spielen, ja?
ist wirklich, wirklich schade. Also es ist gut für Jacksonville, aber es ist schade für den Rest von uns,
Ja.
dass wir kein zweites Urban Meyer Jahr irgendwie in Jacksonville bekommen haben. Ich hatte ja auch auf USC so ein bisschen spekuliert, das hat in seiner Vita eigentlich noch gefehlt. Es gab ja auch die Gerüchte tatsächlich, so ein bisschen. Ja, könnte ein geiles Footballspiel werden. Also ist halt die Frage, wie weit die Offense von Florida schon entwickelt ist. Utah fährt da als Favoritin, was mit Sicherheit auch eher in den letzten Jahrzehnten eher die Ausnahme gewesen ist. Mit Sicherheit ein Knaller. Also könnte gut werden. Und ich sag mal so, das wäre für Utah halt, sollte die Pac-12 in irgendeiner Form Playoff-Chancen haben, wäre das halt ein mega Conference-Win, wenn sie den halt holen würden. Von daher, ich würde fast sagen, für Utah noch eine wichtigere Partie als für die Gators.
Für Freunde des gepflegten und kreativen Laufspiels wird auch auf jeden Fall was geboten werden mit dem Spiel.
Ja, ist doch...
Naja, also ich freu mich auf das Spiel.
Du wolltest auf jeden Fall.
Naja, ja.
Ansonsten...
Wundert jetzt nicht so, ne?
Nee, das kein bisschen. Ansonsten um 1.30 Uhr verprügelt Alabama wahrscheinlich Utah State und um 1.30 Uhr hat Ohio State Notre Dame zu Gast. Das vielleicht das Spiel des Wochenendes, Jan?
Ja, würde ich schon sagen. Würde ich auch nochmal, also ne, klar, Georgia-Oregon ist spannend, ist natürlich auch spannend, weil eben Dan Lanning zurückkommt und die Georgia-Defense besser kennt als jeder andere außer Kirby Smart. Von daher kann da was gehen, aber das hier ist schon das Topspiel. Wobei ich einfach, also ist halt einfach ein sofortiger Test für Ohio State, sowohl was die Offense als auch was die Defense angeht. Ich bin sehr gespannt, wie Notre Dame das angehen wird. Das ist jetzt ja mit Marcus Freeman, dem ehemaligen Cincinnati DC, den ich ja sehr, sehr schätze, der aber ja ein sehr aggressives Man-Press-Schema spielen lässt oder gerne spielen lässt. Gerne Cover One mit einem tiefen Safety. Nun hast du halt bei Ohio State dieses unglaubliche Talent auf Receiver und ich weiß nicht, ob man das guten Gewissens machen kann. Notre Dame hat ganz gute Corners. Sie haben erneut einen sehr starken Safety mit Brandon Joseph von Northwestern, Centerfielder Safety, der genau diese Rolle einnehmen kann in der Theorie. Aber machst du das gegen Ohio State? Lässt du deine Corners alle auf Inseln sitzen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Gegen diese Offense musst du ein bisschen anders spielen und Freeman hat gezeigt, dass er gegen explosive Offenses auch durchaus Modifikationen vornehmen kann. Ich bin mega gespannt, wie er das angehen wird, weil du musst irgendwie, ich weiß nicht, wie du diese Offense stoppen wirst, vielleicht bringt er vorne mehr Druck, vielleicht testet er die Guards, weil die halt noch nicht gestartet sind. Keine Ahnung, aber ja. Und auf der anderen Seite musst du halt versuchen, das Spiel ein bisschen zu kürzen, mit einer, sagen wir mal, vielleicht etwas gemächlicheren Offense, aber du hast im Grunde genommen nicht mehr, das hättest du mit der letztjährigen Offense besser spielen können, mit Jack Cohn als so Verwalter-Quarterback und Kyron Williams als einem zwar Wühler, aber doch auch physischen Running Back. Jetzt hast du halt mit Tyler Buckner einen Running Quarterback, der durchaus sehr dynamisch ist. Und deine Runner sind halt eher so diese kleinen Quicken Speedster, die du eigentlich nicht dauernd irgendwie, mit denen du nicht irgendwie grinden kannst. Von daher musst du das ein bisschen anders angehen in der Offense, womöglich. Vielleicht einfach mit ganz viel Kurzpassspiel auf. Michael Mayer, wir haben ihn lange nicht erwähnt. Jetzt muss eigentlich die GFL-Referenz von euch kommen.
Ja, also ich habe Sonntag einen Touchdown von ihm gesehen und habe die Notre Dame-Referenz gebracht.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, Nicola. Ich bin stolz auf dich. Also man muss wahrscheinlich irgendwie versuchen, das Laufspiel durch irgendeine Art Kurzpassspiel zu ersetzen und trotzdem versuchen, den Ball zu behalten einfach, weil du kannst diese Offense darfst du nicht zu oft. Du musst ja irgendwie Possessions klauen. Oder eben mit Blitzing, dass du irgendwie versuchst, diese O-Line unter Druck zu setzen, aber das wird halt sehr, sehr schwer, weil die O-Line stark ist und Stroud halt einfach auch ein sehr, sehr profilierter Pocket-Passer ist. Ich sehe es nicht. Die Hoffnung ist, das hat ja Freeman auch schon gesagt, die Buchmacher haben ja gleich mal 17 Punkte vorgeschlagen oder aufgeschlagen in dem Fall. Und das ist natürlich vielleicht so eine kleine Motivationsspritze, dass du irgendwie als an 5 geranktes Team, das letztes Jahr knapp die Playoffs verpasst hat und jetzt, sagen wir mal, nicht richtig, richtig doll schlechter geworden bist, also ein bisschen Unterschied zu Cincinnati, dass du da eben so ein Spread kriegst, vielleicht verschafft es ja die ein oder andere Motivationsspritze, aber ich sehe nicht, wie man gegen diese Ohio State Offense bestehen soll, ganz ehrlich.
Gut, dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, Christian, LSU gegen Florida State.
Ja, Katastrophentouristenpotenzial ist gegeben.
Ja, aber so wie ich euch verstehe, verschieben wir das. Von Florida State zu LSU, also, oder?
Ja, Florida State hat das Potenzial immer, aber bei LSU sind durch den Coaching-Wechsel neue Ernsthaft, so ernsthaft, neue Möglichkeiten aufgetan. Ich bin wirklich gespannt. Es ist, wie das wie das wird. Ja, es hat halt so ein bisschen was wie Hüb Stevens zu Hertha BSC. Da wusste man von vornherein, es passt nicht. Ehrlicherweise muss man sagen, Hertha BSC hat in den letzten Jahren sehr oft bewiesen, dass viele Trainer nicht zu ihnen gepasst haben. Nur der einzig wahre Jürgen hätte gepasst, wenn das länger ausgehalten hätte, aber gut.
Rüber.
Big City Club.
Mhm.
Ich hatte übrigens gerade auch als erste Assoziation Röber und nicht Cleansee, aber gut.
Ja, aber Röber hat funktioniert in Berlin.
Ja, ja. Champions League.
Und so, ja, oder? Jürgen Röber, ja, ja. Das war damals auch eine durchaus ordentliche Mannschaft. Den konnte man beim Fußballspielen zugucken. Ja.
Außer,
und natürlich der unvergessene Falco Götz. Den sollte man da nicht außen vor lassen. Wenn er nicht wieder mal irgendwie im Training im Spieler eine klebt. Aber gut.
Werde ich mir natürlich anschauen. Das ist natürlich ein unheimlich Big-Name-Duell von zwei hochtraditionsreichen Programmen, die dieses Jahr vielleicht nicht so in der Spitze sind. Aber natürlich bin ich vor allen Dingen auf Florida State total gespannt, was da passiert. Ja, also halte ich für ein relativ offenes Duell. LSU mit Sicherheit mit etwas mehr Talent gesegnet, aber das kann sehr, sehr stark in jede Richtung gehen.
Wir finden auf jeden Fall in diesem Spiel relativ schnell raus, wie es wirklich um die O-Line der Seminoles bestellt ist, weil LSU einfach diese Vierer, Dreier, Vierer D-Line hat, die absolut monströs ist, wo einfach, das sind einfach vier Pro-Prospects, die zum Teil noch jung sind und die alle richtig steil gehen werden diese Saison, bin ich relativ überzeugt von. Das heißt, wenn Florida State da sein Running Game aufziehen kann und den Quarterback Travis ein bisschen zumindest frei hält von Pressure, dann scheinen die O-Line-Probleme fürs Erste überwunden zu sein. Ganz glaube ich daran noch nicht.
Und dann haben wir noch Monday Night Football, Georgia Tech gegen Clemson. Gut, dann kommt ihr nicht drum rum, ein bisschen gegen den Spread zu picken.
Das auch noch.
Ja, ja, wir wollen ja hier Traditionen, also Traditionen sind wichtig, habe ich mir sagen lassen. Von daher.
Ist so, vielleicht sollten wir irgendwann mal die Bilanzen aufschreiben.
Wir können gern dieses Jahr damit anfangen.
Nein.
Nein, ich höre ein Nein, okay? Dann nicht?
Ja, meinetwegen.
Naja, müssen wir jetzt nicht fix machen, aber können wir drüber nachdenken.
Gut, dann wollen wir mal so ein bisschen gucken. Oklahoma State gegen Central Michigan, Jan. Oklahoma State mit 21,5.
Sagen wir mal so, das letzte Spiel zwischen Oklahoma State und Central Michigan ist absolut legendär gewesen, weil Central Michigan da einem Untimed Down, das sie eigentlich nicht mehr hätten bekommen dürfen, einen langen Pass mit Lateral zum Touchdown verwertet haben. Daran wird sich Gandhi nicht gern zurückerinnern. Dieses Mal wird es anders laufen, aber ich sage euch, es sind weniger als 21,5.
Gut, dann Christian, Pittsburgh gegen West Virginia. Pittsburgh mit 7,5.
Pittsburgh Backyard mit Draw.
Ja, also das ist halt, es wird halt richtig auf die Fresse geben im Spiel. So. Auch deswegen anschauungswert. Und ja, ich glaube, dass die Offense von Pittsburgh zu viel ist für West Virginia.
Jan, Penn State bei Purdue. Penn State mit 3,5.
Ah, ist genau. Ich hätte Penn State mit 3. Also Penn State gewinnt, aber knapp und erfüllt den Spread nicht.
Nicht, okay, gut. Dann wäre ein schön spannendes Spiel. Also von daher alles gut. Christian, Michigan State gegen Western Michigan. Michigan State mit 22,5. Es gab Jahre, da hätte man gedacht, wie soll Michigan State so viele Punkte machen? Aber das hat sich ja ein bisschen geändert.
Gut, das ist eigentlich ein Wegwerfspiel. Wenn Emmy sagt, dass Western Michigan in Neuaufbau ist, dann gibt mir Michigan State mit 25.
Hätte ich genauso gesagt. Ich bin beruhigt. Wird wahrscheinlich genau deswegen anders kommen, aber.
Ja. Gut, dann machen wir weiter mit feinsten Big Ten Football, Jan. Indiana gegen Illinois, Indiana mit 3. Das ist also Heimvorteil.
Illinois outright.
Illinois outright, okay. Dann, Christian, haben wir Colorado, die TCU zu Gast haben. TCU-Favorit mit 13,5.
Ja, das Team der Teams, die entweder in der Big 12 sind oder ich kann gerade kein Deutsch, aus der Big 12 dann gegangen sind, die Pac-12. TCU gewinnt mit 6, aber Colorado covert.
Okay, dann weiter im Text. Michigan gegen Colorado State. Jan, Michigan mit 30,5.
Oh. Naja, wir haben ja jetzt im ersten Spiel McNamara, also den etwas langweiligeren, unspannenderen, aber fehlerfreien Quarterback, da wird es nicht so viele Punkte geben. Ich sage, Colorado State covert, Michigan gewinnt mit 28 oder so, oder 27, irgendwie sowas.
Okay, dann weiter. Das ist für Christian, natürlich. Boston College gegen Rutgers, Boston College mit 7.
Greg Schiano hält die Spiele knapp. Boston College mit 3. In einem 10-7 Defensive Struggle.
Okay, also Over-Under ist 48 übrigens.
High-tech. Boah, ja, das ist doch einiges.
Dann nimmt dann Christian das Under, ja?
Ja, easy.
Okay, dann. Ja. Appalachian State gegen North Carolina. Jan hatte schon nachgeschaut. North Carolina mit 1,5 auswärts. Was er gefühlt schon in Niederlage ist, wenn du als ACC-Team auswärts mit 1,5 bei einem Nicht-Power-5-Team gewertet wirst.
Naja, wir haben ja nun das Problem von UNC insbesondere in der Defense und dort insbesondere im Run-Game schon öfter gesehen. Was kann App State besonders gut laufen? Mhm. Ich nehme die leichte Überraschung.
Christian, würdest du sie auch nehmen?
Ich sage, Appalachian State gewinnt das Spiel mit 7 Punkten.
Okay, müssen wir doch mehr auf dieses Spiel zwischen Appalachian State und North Carolina schauen. Alles gut. Dann UCLA gegen Bowling Green, Christian. UCLA mit 23,5.
Packst wieder die ganz großen Spiele aus.
Wir erinnern uns alle, dass UCLA auch mal recht wild sein kann. Von daher.
Ja, das so ist wahr. Das ist ja, DTR ist auch so ein Spieler, Dorian Thompson Robinson, wo du denkst, der spielt schon 20 Jahre College Football, aber ja, er wird seine Mannschaft zu einem 27-Punkte-Sieg führen.
Ich habe mich gerade mit Bowling Green auseinandergesetzt. Ich könnte da jetzt was zu erzählen, aber ich verschone euch damit.
Ja, aber siehst du das knapper als was, oder?
Na, nicht zwangsläufig, aber ich glaube, die werden in der Defense überraschen, nicht unbedingt gegen UCLA wahrscheinlich.
Gut, Jan,
Sonst lest Jans Blog. Das genau. Ist so die Aufforderung. So.
Jan, Georgia gegen Oregon, Georgia mit 17.
17 ist amtlich. Gib's mir mit 14. Ich könnte mir vorstellen, dass Oregon, es wird jetzt kein enges Spiel, aber könnte mir vorstellen, dass sie sowas wie, weiß nicht, 34-20, 32-18, irgendwie sowas gewinnen.
Christian Arkansas,
So gut ist sie, oder mal gucken, so gut, also ich könnte mir vorstellen, dass Oregon so an die 20 Punkte rankommen könnte.
Okay, Christian, Arkansas gegen Cincinnati, Arkansas mit 6,5?
Arkansas mit 10 oder mehr.
Gut, dann Jan, San Diego State gegen Arizona, San Diego State mit 6?
Klingt nach einem ziemlich guten Spread, ich nehme sie mit 7.
Over-Under übrigens 46,5 für die, die sie so wegschalten. Dann, Christian, South Florida empfängt BYU mit 12.
Was du jetzt schon wieder rausholst hier.
Vor allen Dingen nimmt er die beiden Skandalteams drin, ne? BYU als auch San Diego State, die beide gerade immer mit anderen Sachen zu kämpfen haben. Der Spread war?
12 für BYU.
BYU mit eher mit 20.
Gut, Jan, also USC gegen Rice, so, USC mit 32,5.
Oh, keine Ahnung, kann ich nicht einordnen. Ich würde sagen, ach komm, die gewinnen noch höher. Geht gleich gut los für Lincoln Riley.
Christian, Florida gegen Utah mit 3.
Im Sinne der Pac-12 hoffe ich, dass Utah mit 4 gewinnt. Wenn sie mit 3 gewinnen, reicht es auch, aber in dem Fall covern sie.
Okay, dann Alabama gegen Utah State. Es tut mir leid für Utah State, aber 41,5, Jan.
Naja, man hat ja gesehen, dass sich Utah State gegen UConn schwer getan hat. Was bedeutet das nun für dieses Spiel?
Wir wissen halt nicht, wie stark UConn ist. Ja, vielleicht ist UConn ja auch unsere Nummer 4 in diesem Jahr. Und,
eine In-Depth-Analyse ist gefragt zu diesem Spiel. Ich werde sie euch nicht liefern, aber sagen, dass Alabama mit nur 38 gewinnen wird. Ganz klare Sache.
Gut, dann Christian, wir haben schon besprochen, Ohio State gegen Notre Dame mit 17.
Ich sehe, dass es enger wird. Also ich glaube, Notre Dame ist gut, Ohio State ist eine Maschine. Ohio State gewinnt mit 10, aber nicht mit 17.
Jan, Mississippi State gegen Memphis, Mississippi State mit 16.
Hui. Ja, Memphis war ein bisschen enttäuschend die letzten Jahre mit dem neuen Coach, dem ehemaligen O-Line-Coach. Aber trotzdem halten die das ein bisschen. Haben die nicht sogar mal gegen Mississippi State vor 2, 3 Jahren gewonnen? Ich glaube. Halten es ein bisschen enger.
Dann für Christian
Aber
natürlich,
verlieren.
für Christian wieder schönstes ACC-Football, Syracuse gegen Louisville. Louisville mit 4,5.
Ich möchte mich enthalten. Louisville mit einem Touchdown.
Dann Jan, Oregon State gegen Boise State. Vielleicht stellt der Commissioner der Pac-12 da direkt schon wieder den Rectificovani, wie das heißt, kalt.
Nicht schlecht, nicht schlecht, Nikola. Respekt.
Oregon State Favorit mit 2,5.
Go Beavs, sage ich eigentlich immer, wenn es um die Beavers geht. Go Beavs, auch in diesem Fall. Übrigens, glaube ich, es war Ole Miss, nicht Mississippi State, die gegen Memphis verloren haben. Egal. Also, Oregon State. Ich weiß zwar nicht wie, aber macht das.
Und dann erinnern wir uns letztes Jahr, Christian, an Washington gegen Montana, das in die Binsen ging. Jetzt ist es Washington gegen Kent State, also nicht FCS, aber Washington mit 23.
Jan, wie gut ist Kent State?
Nicht so gut wie letztes Jahr, aber interessante Offense. Speed, Speed,
Okay.
Speed, Speed, Speed. Aber
Washington mit 17. Covert nicht.
okay, und dann haben wir noch LSU gegen Florida State. LSU mit 3. Neutraler Spielort übrigens.
LSU mit mehr als 3. Ein bisschen neutraler Spielort zumindest.
Ja.
Ja gut, es ist halt nicht in Baton, es ist nicht Baton Rouge, sondern New Orleans, so 50 Kilometer weg oder so. Aber ja, es ist halt nicht
Darum
das
sage ich ja
gleiche.
ein bisschen
Und
neutraler
es passen
Spielort.
20.000 weniger rein oder so, ja. Also und es ist klimatisiert. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Aber da
Das
sollte,
sind Südstaaten, das juckt die alle nicht.
ich wollte gerade sagen, das sollte beide nicht stören, aber
Ich
das
lege
wird.
übrigens Wert darauf, dass wir nächste Woche, ich mache auch gerne die Spreads, die GFL-Viertelfinals zu tippen. Ich mache die Spreads nächste
Da
Woche.
muss Cell dabei sein.
Wegen mir auch das. Ja, Sal kann in München GFL-Viertelfinale sehen, mit München gegen Köln, und kann mich dabei sogar antreffen mit dem Kollegen Andreas Renner. Also
Und
gilt übrigens auch für alle Hörer da im Großraum
Jan
München.
kann ein Viertelfinale zwischen Potsdam und Straubing sehen.
Ja.
Ja, und ich kann vor allem Cell damit aufziehen, dass er gegen Terry Bowden und die ULM Warhawks verloren hat, aber wahrscheinlich auch nicht. Wer weiß. Wenn jemand kleine, miese Programme nach oben bringen kann, so in den mittleren Bereich, dann ist es Terry Bowden, aber andere Sache.
Gut.
Kleine miese Programme, was haben Sie denn getan?
Naja, so chronisch unerfolgreich wie Akron halt vorher auch. Dafür hat ein Händchen für viel mehr, schien es schon länger nicht zu reichen, aber ja.
Texas übrigens Favorit mit 37,5. Nur, dass wir darüber gesprochen haben.
Oh.
1,2
Unmöglich ist das nicht.
1,2% Siegwahrscheinlichkeit für Louisiana Monroe. 2,1% übrigens für North Dakota gegen Nebraska.
Come on. Oh, ich hoffe wirklich sehr, 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 dass wir solche Themen nicht nochmal aufgreifen müssen. Das
Ja,
haben mich echt getroffen.
aber jetzt mal, also wenn Sie gegen North Dakota verlieren, ist Frost dann die Woche drauf weg oder warten Sie noch, bis es günstiger wird?
Kann ich nicht sagen. Wird nicht passieren.
Gut, dann soll es das gewesen sein für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Wie gesagt, das Programm ist gestreckt, weil bisher ja noch keine NFL dazwischen kommt. Und dann ab nächster Woche geht es dann eher traditionell weiter mit den Samstagsterminen. Aber erstmal die ersten 2, 3 Wochen, vor allen Dingen diese Duelle gegen Nicht-Conference oder teilweise auch FCS-Teams. Da müssen wir uns dann das rauspicken, und dann ab Mitte September geht's dann bei den meisten los mit dem Conference-Programm, Und da sind dann die Spiele, wo es um wirklich was geht. Gut, also danke Jan, danke Christian, soweit. Die Sofa Quarterbacks College Football nach Möglichkeit jede Woche in dieser Saison. Werden wir schauen, dass wir das hinbekommen und auch Salmita ab und zu dazu holen. Wir haben gesagt, er kann gerne dazukommen, auch wenn Texas 0-4 die Saison startet. Aber ja, schauen wir mal. Es gibt ja dieses kleine Spiel zwischen Texas und Alabama, vielleicht möchte er darüber sprechen. Und ja, dann soll's das von uns gewesen sein für diese Woche. Danke an euch beide, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show, jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.